naturwissenschaftliche Probleme beim Laufen lösen. Was soll man sonst machen beim Laufen? Werdet ihr alles erfahren in der nächsten Folge von Bestzeit Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, dass du das uns noch nicht mitgeteilt hast, dass du naturwissenschaftliche Phänomene beim Laufen löst, ja? Also das hättest du doch mal vorher sagen können.
Ralf, ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich in meinem Leben schon abgespult habe, aber so weit ist es bei mir leider noch nicht gekommen. Da hat das ganze Laufen nichts gebracht, dass mir die Naturwissenschaften irgendwie noch ein bisschen näher kommen. Mehr dazu später, wir lassen das mal hier so als Cliffhanger stehen, aber es sei so viel gesagt, das war jetzt definitiv nicht mein, war nicht mein Steckenpferd auf jeden Fall, aber es gibt andere, die das so machen, und da freuen wir uns riesig drauf, dass wir heute auch jemand haben, der einer spontanen Einladung gefolgt ist. Ist ein sehr cooles Gespräch geworden, denn wir haben das jetzt schon vorher aufgezeichnet, aus zeitlichen Gründen. Ansonsten ist es gut, dass der Podcast ein Audioformat ist und ihr zu Hause nicht meine tiefen Augenringe sehen müsst. Weil heute Nacht nicht so viel Schlaf war.
Bist du ungeschminkt oder was?
Ja, ausnahmsweise. Mein Make-up-Artist hat heute frei gehabt. unsere Kleine ist wieder ein bisschen am Kränkeln, so wie das halt ist, wenn jetzt so diese Krippenzeit
Die Kita-Phase
jetzt so richtig am Laufen ist, wird das jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich immer wieder so sein, aber das führt natürlich dazu, dass die Nacht nicht mit viel Schlaf verbunden war und Barbara und ich uns gerade so ein bisschen dabei sind zu ergänzen, denn die arbeitet ja auch wieder. Und so ist das halt jetzt nicht mehr ganz so, man ist nicht mehr ganz so flexibel, da muss man jetzt immer ein bisschen jonglieren. Vor allem heute Vormittag war das jetzt so mit Calls, wie das nur ist, ist der Herbst ja auch immer die Zeit, wo viele Vereinbarungen, Verträge etc. Gegebenenfalls auch neu verhandelt und abgeschlossen werden müssen. Das heißt, auch wenn die letzten Tage seit New York und Berlin Action mein Account ein bisschen ruhiger war, heißt das nicht, dass ich nur auf der faulen Haut gelegen bin, sondern einfach, dass ich keine Zeit hatte für Social Media Stuff, sondern anderen wichtigen Kram hatte, damit wir ein Brötchen auf dem Teller haben.
Ja, aber dafür hat ja Kai Pflaume, den wir in der letzten Folge hatten, ja noch intensiv sein Erlebnis, er hat es ja sehr plastisch geschildert und sehr eindrücklich geschildert, ja auch noch Social Media mäßig nachbearbeitet. Ja, hat man dann nochmal gesehen, wie das extrem noch nachwirkt bei ihm.
Ja.
Ja. Aber ich kann euch das jetzt schon sagen, das wird auf jeden Fall die Rekordfolge. Wir sind jetzt schon bei fast 12.000 Downloads und Streams. Also das ist für unsere Verhältnisse schon eine Menge. Ja, klar, Florian Neuschwander immer noch vorne, aber
hält sich noch wacker.
Kai is coming. Ja. Kai is coming. Bevor wir gleich nochmal klären, was du beim Laufen normalerweise für Probleme wälzt und bewältigst oder ob du überhaupt denkst, wir mussten noch eine Frage klären, die wohl offen geblieben war. Ich glaube, Philipp Seib hat das in der letzten Folge schon gesagt, aber die Frage war, was Kai unmittelbar nach dem Rennen zu sich genommen hat, was er bekommen hat von Philipp Seib. Und ich habe gesagt, es war Bier, aber es war natürlich nicht Bier, das habt ihr ja erst später gehabt, ja, sondern es war, glaube ich, ein Recovery-Drink,
genau,
den Philipp vorher vorbereitet hatte.
Ja, genau, richtig. Es ist ja so, Laura Philipp, also die Frau von Philipp Seib, ist von MON gesponsert, einem relativ oder vergleichsweise neuen, jungen Sports-Nutrition-Unternehmen, die aber extrem hochwertige Produkte eben machen. Also Ministry of Nutrition könnt ihr nachschauen auf Instagram oder im Internet, so heißen die. Die kommen, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch bin, glaube ich sogar aus Österreich. Und die bieten eben neben den Getränken, die man während eines Rennens konsumieren kann und neben den Gels eben auch einen Recovery-Shake an, der, glaube ich, auch einfach Recovery Shake heißt. Ich muss da selber nochmal nachgoogeln. Ich glaube, der ist einfach, oder gibt es Recovery 8? Ja, ich weiß nicht. Es gibt zwei verschiedene. Auf jeden Fall, einen von denen hat sich Kai sehr vorbildlich, wie man das
als... Ich meine, Recovery 8 wäre es gewesen.
Genau, Recovery 8 gibt es. Das könnte das hier gewesen sein. Würde von der Farbe, glaube ich, auch passen. Es sah gelblich aus und da steht mit Natural Mango. Also das könnte wahrscheinlich passen. Das wird wahrscheinlich, ohne dass ich mir das Produkt jetzt zu konkret angeschaut habe, eine Mischung sein, eben am Ende des Tages, aus Proteinen und Kohlenhydraten, die natürlich dafür sorgen, dass, wenn man das unmittelbar nach einer großen sportlichen Belastung im Open Window, wie man so schön sagt, also 30 Minuten so Zeitfenster nach der Belastung, wenn man das gleich trinkt, dann ist der Körper da in der Lage, das so wie so eine Art Schwamm, die Nährstoffe eben aufzusaugen und eben schneller zu verstoffwechseln. Und das hilft natürlich auf jeden Fall bei den Regenerationsprozessen.
Ja, das habe ich jetzt tatsächlich diese Woche nochmal nachgelesen, weil ich auf dem Pfad irgendwie bei ein paar wissenschaftlichen Portalen hängen geblieben war, wie wesentlich ja dieses Zuführen von Regenerationsnahrung, nenne ich es jetzt mal, ja. Es muss ja nicht ein Drink sein, man kann es halt natürlich auch in fester Nahrung zu sich nehmen, wie entscheidend das ist für die Regenerationsinitiierung, ne? Also es geht ja darum, die Regeneration so schnell wie möglich einzuleiten. Ja?
Genau.
Und überprüft euch mal selber, ja, wenn ihr Sport gemacht habt, wenn ihr einen Lauf gemacht habt, wann ihr tatsächlich dazu kommt, etwas zu essen oder einen Shake zu nehmen. Da sind so schnell 1-2 Stunden vorbei, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja, man ist vielleicht irgendwo draußen im Wald, muss wieder noch nach Hause fahren, ja, geht sich dann erst duschen, weil es einem vielleicht ein bisschen fröstelt, bei dem Wetter jetzt schon mal sowieso. Ja, dann ist noch irgendwas anderes oder man muss erst noch einkaufen gehen oder. Und es ist so schnell eine Stunde, 1,5 Stunden, 2 Stunden vorbei und dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja, man verpasst und man nutzt dann nicht die Fähigkeit des Körpers durch diese sehr schnelle Zuführung von, ja, du hast gesagt, Kohlenhydrate und Proteine sind da in der Phase wesentlich, die Regeneration maximal schnell einzuleiten, weil man dann eben auch in der Lage ist, die nächsten Trainings wieder, ja, und wenn man das aufaddiert und immer in diesem Defizit drin ist, das macht sich ganz, ganz stark auf die Qualität eures Trainings im Laufe einer Woche, im Laufe eines Monats bemerkbar. Ja, ich habe diese Woche noch mal zufällig ein Interview von den Norwegern, ja, diesen crazy Norwegern im Triathlonsport, Christian Blumenfeld, gelesen. Da wurden die gefragt, ja, was macht ihr denn für Regenerationsmaßnahmen? Ne? Also da kam halt alles Mögliche, von Recovery Boots über, heiße, kalte Bäder und. Weißt du, was der gesagt hat? Gar nichts. Ja, und der hat das halt nochmal rausgestellt. Also die sind ja da weit davon entfernt, technologie- oder innovationsfeindlich zu sein, sondern im Gegenteil. Die haben aber ganz eindeutig die Wichtigkeit von den zwei wesentlichen Regenerationselementen betont. Das ist Nahrung und Schlaf.
Ja.
Ja. Alles andere ist wirklich in einem so kleinen Bereich. Ja, jeder, der sagt, okay, ich habe hier geile Recovery Boots, go ahead. Ja, wenn euch das irgendwie gut tut, alles in Ordnung. Aber das Wesentliche ist Ernährung und Schlaf. Und eben dieses direkt nach der Belastung die Regeneration einleiten durch einen entsprechenden Recovery Drink. Ja, und ich kann es euch sagen, nein, es ist leider nicht das Weizenbier. Ja.
Total überraschend. Also gegen alkoholfreies Weizen spricht natürlich nichts. Alkohol wissen
das
wir alle.
Spricht nichts dagegen.
Alkohol ist natürlich ein absoluter Regenerationskiller. Und auch wenn man ab und an vermeintlich denken mag, dass man mit einem Glas Rotwein oder mit einem Bier vielleicht besser einschlafen kann. Ich weiß, Ralf ist nicht der größte Fan von jeglicher Art von Sleep-Trackern, egal ob das ist in der Polar Vantage V3 ist oder in anderen.
Aber tatsächlich habe ich das ja noch dran, genau. Ne? Weil ich habe ja immer noch ein bisschen das Problem und mit zu hohem
Puls. Da wird man auf jeden Fall sehen, wenn man Alkohol konsumiert, also ich nehme mich da nicht aus, spätestens jetzt nach der Profikarriere, aber auch davor, je nach Anlass, trinke ich gerne mal einen Wein, das wissen die Leute hier zuhören ja auch, oder auch mal ein Bier, das ist ja auch vollkommen menschlich und normal, aber man sollte nicht dem Eindruck unterliegen, dass das irgendeine Art und Weise Schlaf begünstigen würde. Da sieht man relativ schnell, dass doch der Durchschnittspuls bei mir zumindest einige Schläge höher ist als normal, weil der Körper natürlich andere Tätigkeiten, vor allem die Leber natürlich leisten muss in der Nacht, als sich nur auf Regenerationsprozesse zu konzentrieren. Alkoholfreies Weizen ist aber natürlich vollkommen in Ordnung. Und das schmeckt, finde ich, auch nach dem Sport manchmal besonders gut, auch meistens besonders gut. Vor allem, wenn man vielleicht vorher, das kann ich euch auch sagen, weil in New York habe ich natürlich auch logischerweise Gels konsumiert. Also wenn man sich so, in dem Fall jetzt ja dann 3,5 Stunden, so süßes Zeug die ganze Zeit da irgendwie zuführt, da hat man schon richtig ein Bedürfnis nach einem Kontrastgeschmack. Und ich sag mal so ein alkoholfreies Weizen, ein Erdinger gerne, ja, da hätte ich direkt in New York sofort zugegriffen, habe das leider vermisst. Da muss ich mal bei meinen Leuten von Erdinger nachfragen, warum der Deal mit dem New York Marathon noch nicht zustande kam.
Also ich habe immer ganz, ganz schlimmen Pommeshunger.
Ja, Salz, danach. Wegen Salz
so, auch. So Heißhunger auf Pommes, ja. Ja. Ich hatte das jetzt die Woche auch irgendwann, weiß gar nicht mehr. War ich, glaube ich, irgendwie laufen und hatte davor schon zu wenig gegessen, irgendwie nicht richtig Mittag gegessen.
Ja, ja.
Und hatte dann danach einen brutalen Heißhunger. Ich hätte sofort so Pommes mit Döner, ja, das wäre es gewesen. Und ich habe keinen Laden gefunden. Das war, ich habe da, glaube ich, ein trockenes Brötchen gegessen. Das war nur so halb geil.
Das ist traurig. Dann.
Das ist ein bisschen traurig. Es war ein leckeres Vollkornbrötchen mit Sonnenblumenkern, aber es war trotzdem, du hast, das ist das richtige Wort, es war ein bisschen traurig. Sag mal, wir kommen ja gleich auch zu einer sehr gut gelaunten Läuferin, nämlich zu Kira Weiß. Aber jetzt nochmal ernsthaft, löst du Alltagsprobleme, wenn du läufst?
Ja. Also natürlich jetzt gar nicht, also mathematisch nicht oder irgendwie naturwissenschaftlich, das ist wirklich ein Bereich, der mir sehr fern ist, leider. Ich hätte es gern anders gehabt, aber das hat sich in der Schule schon rauskristallisiert, dass das nicht zu meinen Stärken gehört. Aber ich habe das früher, fand ich, jetzt laufe ich vielleicht auch zu unregelmäßig dafür, aber wenn du früher wirklich zweimal am Tag gerannt bist, dann bist ja auch nicht jede Einheit geballert, ganz im Gegenteil. Die meisten waren ja eher verhältnismäßig lockere Läufe. Und wenn es manchmal nur so dahin ging, also nicht, dass du jetzt Offroad-Trail, wo du halt einfach präsent und konzentriert sein musst, sondern irgendwo mal einfach vielleicht auch schon ein bisschen müde oder so nachmittags oder morgens direkt nach dem Aufstehen und rennst an der Donau mal runter und auf der anderen Seite wieder zurück, da habe ich schon öfters mal dann Momente gehabt, wo ich in so eine, in der Trance, ist nicht der richtige Ausdruck, aber wo man so ein bisschen wegdriftet, in der Fortbildung, im Laufen, und wo man auf einmal richtig geile Ideen hat. Also Ideen bei mir dann eher für den beruflichen Business-Kontext, wo du sagst, ah, das könnte man doch mit einem Partner vielleicht als Idee angehen, umsetzen. Die Kunst ist, sich das zu bewahren, bis du wieder zu Hause bist.
Das wollte ich gerade sagen. Was machst du dann damit? Ja?
Genau, ich habe natürlich selten ein Handy dabei beim Laufen, geschweige denn irgendwie Zettel und Stift.
Ah nee, du läufst ohne Handy?
Meistens. Jetzt ist es mehr geworden. Ah, jetzt okay, als okay. Freizeitläufer, der ich ja jetzt bin, ist es mehr geworden. Aber früher als noch zu leistungssportlichen Zeiten habe ich nie ein Handy dabei gehabt. Nie, nie, nie. Hätte mich immer gestört und ich hätte auch nicht gewusst, warum soll ich es da mitnehmen? Ich will ja dann draußen bei mir sein.
Man kann ja höchstens mal in Probleme geraten.
Gut, das ja, das stimmt natürlich, ja.
Ja, also gerade beim Traillaufen.
Ja.
Nee. Kann man ja, was weiß ich, in einem Gürtel oder was auch immer
in
mitnehmen.
In dem Game, ne? Bin ich jetzt angekommen. Ich gucke jetzt vermehrt, da habe ich mich früher nie beschäftigt, ich gucke vermehrt nach Accessoires und Bekleidung, die inzwischen so ein iPhone-Fach hat.
Du bist im Gadget-Game angekommen, genau. Na, Garde.
Und auch so ein Trail-Gürtel ist es, glaube ich, eigentlich. Eine Marke kann ich jetzt hier nicht nennen, aber der ist cool. Der trägt sich sehr angenehm und da kannst du auch ein relativ großes iPhone, steckst du da so quer quasi rein. Und das merkst du null beim Laufen. Also da gibt es keine Erschütterung oder so. Das ist sehr stretchiges Material.
Du musst mich jetzt hier nicht katholisch machen, weil wir haben natürlich so Dinger. Ja, genau. Ja. Weil Schlüssel und so, ja, hast du sonst immer in der Hand.
Sogar einen Riegel oder einen Gel,
ich muss ja meine Brille mitnehmen, weil sonst kann ich ja noch nicht mal die Pulsanzeige auf meiner Uhr erkennen.
Genau.
Ich laufe aber ungern mit Brille, also ich kann das gar nicht haben. Ich habe ja sowieso eine Lesebrille, damit sollte man auch eigentlich nicht laufen. Aber ich kann auch ganz schön.
Vor allem in der Jahreszeit jetzt mit Nebel, mit Feuchtigkeit. Genau. Also nicht in Köln, aber im Rest Deutschland halt, da ist das
ja
auch.
Ja, tatsächlich habe ich es diese Woche einmal so richtig herbstlich geschafft.
Okay.
Es war auch richtig geil. Also ich wusste, dass ich eventuell einen Schauer abkriege.
Mhm.
Ja, also bin dann an der Sporthochschule losgelaufen, weil meine Kleine da trainiert hat und habe schon gedacht, oh, trocken wird das nicht zu Ende gehen. Mhm. Ja. Und es war sehr, sehr windig bis stürmisch und ich hatte gerade 1 Kilometer, aber immerhin, ich hatte den ersten Kilometer trocken und ich finde, das ist extrem wichtig, dass man nicht sofort so nass und kalt ist.
Den vollen Regen raus.
Dann warst du einmal drin und dann kam der Regen aber auch von der Seite. Also das war jetzt nicht von oben, sondern von der Seite, ja. Inklusive Blättern und allem, was dazugehört, die klebten mir dann so teilweise im Gesicht oder am Körper. Das war irgendwie auch ein bisschen schräg, aber es hat mir Spaß gemacht. Das war irgendwie wirklich cool und dann war es nachher Pfützenspringen, ja. Aber es ist auch der ein oder andere mittlere Ast neben mir auf den Weg gestürzt. Da habe ich auch gedacht, okay, vielleicht jetzt doch mal wieder ein bisschen raus hier aus dem Wald. Das ist jetzt auch nicht so richtig geil. Ne? Aber so war das. Ne? Gut, mein Lieber, dann kommen wir zu unserer sehr kurzfristig verpflichteten Nachwuchsläuferin, ja, die total spontan. Für sie haben wir dann auch noch kurz die Aufnahmezeit verändert, ja, aber wenn sie schon mal zusagt, dann mussten wir, ja. Sie wird uns gleich erzählen, wie das alles angefangen hat, ja, was das mit Schlümpfen zu tun hat, welchen Einfluss Philipp auf ihre Karriere hatte und wie das ist nach einer Saison, in der sie Silbermedaille gewonnen hat bei den U20-Europameisterschaften und eine der herausragenden Läuferinnen im europäischen Bereich im Cross über 5000 Meter und auf der Straße inzwischen ist, ja. Und dieses Lieblingswort von Philipp kommt auch vor. Es fängt mit B an und hört mit Allan auf. Deshalb sagen wir jetzt herzlich willkommen, Kira Weiß.
Ja, und da ist sie auch. Kira, herzlich willkommen bei uns im Bestzeit-Podcast. Du hast eine fantastische Saison hinter dir. Du bist auch offensichtlich eine Person, die äußerst spontan ist. Das ist uns immer sehr sympathisch, weil unser Gästemanagement ist immer, sagen wir mal, halbwegs kurzfristig sozusagen. Und da sind wir natürlich sehr darauf angewiesen, dass wir Leute hier am Mikrofon haben, die da auch immer Ja sagen. Deswegen herzlich willkommen bei uns im Bestzeit-Podcast. Wo erwischen wir dich gerade?
Zu Hause. Ich bin heute den ganzen Tag eigentlich zu Hause, deswegen passt es bei mir sehr gut heute. Freue mich.
Sag mal, und wir waren natürlich ein bisschen geehrt und durchaus auch überrascht, weil du sagtest, ja, ich höre euch ganz oft. Was hörst du denn bei uns am liebsten, damit wir mal so, ne, so eine Idee bekommen, was unsere Community sich so am meisten anhört?
Also ich muss sagen, Philipp war ja mal bei uns im Verein und hat bei uns vorbeigeschaut, hat so einen Vortrag auch gehalten und ist mit uns sogar laufen gegangen, was mega cool war. Und seitdem ist er bei uns eigentlich im Verein immer so Gesprächsthema. Das heißt, es wird halt immer gesagt, ja, okay, in dem Podcast, den müsst ihr reinhören. Oder eigentlich ist halt immer irgendjemand wahrscheinlich den Podcast an. Und ich gucke eigentlich immer, was gerade hochgeladen wurde, was aktuell ist. Wenn ich Zeit habe, dann höre ich ihn mir an, so.
Ja, okay, wow, das ist natürlich eine Riesenehre. Ich habe Gerlingen in sehr positive Erinnerung, denn genau, ich muss nochmal überlegen, das Jahr bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir hatten sogar eine Zuschrift nochmal von jemandem, der uns geholfen hat. Ich glaube, es war 2019, oder? Kann das sein?
Ich glaube auch 2019 warst du bei uns.
Genau, hätte ich auch gesagt. Genau, das hat damals sehr gut gepasst. Gerlingen ist ja nicht weit weg von meinem Geburtsort, nämlich von Sindelfingen. Das ist ja quasi ein paar Minuten mit dem Auto. Und ich überlege gerade, wer mich damals kontaktiert hat. Es war der Vater von...
Von Pia, glaube ich.
Pia, genau, richtig. Ob ich quasi mal, weil die eben eine tolle Nachwuchsarbeit machen, gerade auch eben im Laufbereich, ob ich da nicht vielleicht mal auf einen Besuch vorbeikommen kann. Und das hat sich damals natürlich hervorragend angeboten. Mit dem Weihnachtsbesuch zu Hause, da bin ich ja doch in aller Regel mal ein paar Tage wieder am Stück. Und das war ganz toll, freue ich mich, dass das in so guter Erinnerung geblieben ist. Genau, da waren wir nämlich dann bei euch im Sportheim, Vereinsheim, waren eine Runde laufen, genau, und hab noch ein bisschen was aus meinem sportlichen Werdegang sozusagen erzählen dürfen. Und wenn man da natürlich jetzt den Connect hat, den ich zu euch habe, dann sieht man natürlich auch, dass das in den Jahren danach ja äußerst positiv weitergeht. Ne? Das muss man natürlich vielleicht sagen für diejenigen, die jetzt sonst hier zuhören und nur die ganz großen Vereinsnamen im Hinterkopf haben. Was weiß ich, Bayer Leverkusen, TV Wattenscheid und so weiter und so fort. Ihr seid inzwischen im Laufbereich, im Nachwuchs, inzwischen ein Verein, an dem man ja eigentlich nicht mehr vorbeikommt, oder? Also ihr habt eine sehr, sehr starke Trainingsgruppe auch.
Ja, also wir haben eine Trainingsgruppe, also die ist echt ziemlich gut, also mit Leuten in unterschiedlichen Tempi, aber es passt eigentlich immer. Und wir sind 20 Leute ungefähr, die eigentlich immer zusammen trainieren. Und dann gibt's noch andere Gruppen, die auch nochmal, also zwei Gruppen, die fast 20 Leute sind, die ein bisschen jünger sind, aber auch eben schon viel trainieren. Und dann nochmal so Nachwuchs, der halt auch in Gruppen trainiert. Also ist es mittlerweile echt eine ganze Menge. Also nochmal mehr, als du da warst.
Ja, das Ganze hat ja angefangen, weil dein Trainer selber 10.000 Meter Läufer war. Auch ein ganz guter, ne? So knapp über 29 Minuten. Das muss man ja auch erstmal laufen. Und dann hat der irgendwann die Schlümpfe ins Leben gerufen in deinem Verein. Erzähl mal, was das ist, was das war. Und da kommst du, glaube ich, auch her, ne?
Ja, also da gab es dann so eine Laufgruppe, die er gegründet hat. Die hat er eben die Laufschlümpfe genannt, weil das natürlich für Kinder auch sehr attraktiv ist. Ich meine, da waren die Schlümpfe gerade voll im Trend. Mhm. Und wir alle Kinder fanden die eigentlich voll cool. Und dann waren wir halt die Laufschlümpfe und haben das halt voll gefeiert, weil es ja wirklich einfach im Trend war und Schlümpfe irgendwie was Besonderes waren. Und dann war das so, dann ist man da halt mal hingegangen und dann hatte man eine Gruppe und mit Gleichaltrigen und das hat dann total Spaß gemacht und dann hat man halt spielerisch irgendwie Puzzle gespielt oder so und ist nebenher gerannt und dann hat es so angefangen.
Ja, also genau, das ist ja mal wieder das, was wir auch in der Vergangenheit schon häufiger, glaube ich, zur Sprache gebracht haben, dass es ja immer wieder Personen braucht, die da natürlich mit Leidenschaft dabei sind, weil sie vielleicht selber eine entsprechende sportliche Vergangenheit haben und jetzt sozusagen das auch weitergeben möchten. Und da geht natürlich ganz viel, gerade bei kleinen Vereinen, ja nur über Engagement in der Freizeit, logischerweise da als Übungsleiter, als Trainer zu versuchen, was aufzubauen. Natürlich auch wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sich das ein bisschen über Mund-zu-Mund-Propaganda rumspricht. Und dann ist es ja wahrscheinlich so, schätze ich mal, bei euch in der Umgebung, das spricht sich ja dann rum, wenn man da irgendwo eine tolle Trainingsgruppe hat, wo im besten Falle natürlich alle auch Spaß am Training und an den Wettkämpfen haben, dass das natürlich auch ein Anziehungspunkt ist. Wie ist das bei euch? Seid ihr, wie ist so da das Einzugsgebiet sozusagen für euch, für die Trainingsgruppe? Ich könnte mir vorstellen, das ist ja schon wahrscheinlich ein größeres Umfeld, oder sind die alle nur bei euch aus dem Ort? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, also es ist ein größeres Umfeld. Ich komme ja auch selber nicht aus Gerlingen. Mhm. Ich wohne ja auch 25 Minuten oder so von Gerlingen entfernt. Mhm. Aber es ist halt das, also ich bin früher aus Spaß einfach mal bei Läufen gelaufen, weil man bei uns im Ort gibt es einen kleineren Sportverein und da war es halt üblich, dass man einfach mal einmal im Jahr einen Lauf läuft. Mhm. Und dann kam eben ein Trainer auf mich zu, ob ich nicht mit Laufen anfangen will. Also Ralf kam auf mich zu. Mhm. Und da haben wir uns dann kennengelernt und dann bin ich zu den Schlümpfen gekommen und habe dann selber, also als ich dann dort war, sind dann auch noch gleich 3 Leute aus meinem Ort auch mitgekommen. Na, okay. Und eine auch noch ab und zu. Und dann hat sich das, also wächst es auch im Umland quasi, dass alle irgendwie dorthin gehen.
Das ist spannend, weil das klingt sehr ähnlich zu dem, wie es bei mir damals in Sindelfingen angefangen hat. Also auch ganz kleiner Leichtathletikverein, früher noch gewesen, so Kinderleichtathletik in Dagersheim, aber dann am Ende auch irgendwie durch einen sehr engagierten Laufcoach, der natürlich auch eine entsprechende sportliche Vergangenheit hatte, dass dann von uns eben auch aus dem Ort, weil es natürlich mit ein bisschen Fahrzeit verbunden ist, mehrere andere dann in diese Trainingsgruppe sind, sodass man das auch ein bisschen, ich glaube auch als Eltern ein bisschen managen kann, mit hinfahren und zurückfahren zum Training, es war dann ja auch nicht ganz ums Eck. Und genau, dass das dann natürlich dann von lebt, dass der nicht nur gut ankommt als Trainer oder auch als wie soll ich sagen, Bezugsperson im Sport, sondern natürlich auch, glaube ich, ein Händchen für hat, euch ja dann, in dem Fall jetzt der Ralf, zu vermitteln, dass das, was ihr macht, dass ihr das gut könnt und dass das ja erst ein Anfang sein kann, zu vielleicht noch viel größeren sportlichen Zielen. Dein Jahr jetzt war ja, kannst du gerne mal kurz in eigenen Worten wiedergeben, aber da fehlen ja fast die Superlative, gehen da mir aus, also war in allen Belangen ja außergewöhnlich, oder?
Ja, also ich würde es auch als sehr außergewöhnlich beurteilen. Ich hatte es jetzt nach der Hallensaison nicht so gut erwartet, weil die halt krankheitsbedingt sehr kurz und nicht sonderlich gut ausgefallen ist. War ich so, ja okay, ich muss jetzt erstmal gucken, was kann ich überhaupt, und dann, dass ich dann von Bestzeit zu Bestzeit springe und dann auch noch auf den Höhepunkten, hatte ich jetzt nicht erwartet, aber ist natürlich richtig cool.
Vielleicht müssen wir noch mal eins erklären, weil ihr so über Ralf redet, ja, und der ein oder andere denkt, was habe ich damit zu tun? Gar nichts, ja, sondern dein Trainer heißt Ralf Sagasser. Ja, genau. Der hat vor allen Dingen einen entscheidenden Unterschied, der wird mit PH geschrieben und nicht mit F. Ja, also ja. Damit wir das noch mal einordnen mit den Ralfen. Tatsächlich kommst du ja jetzt nicht in dieser Saison erst zu den größeren Veranstaltungen oder den internationalen Dingen, da kommen wir sicher gleich noch zu, sondern du warst ja auch im letzten Jahr schon international unterwegs, ja, also das mal für euch zur Sortierung, du bist 19, bist immer noch 19, ne?
Ja.
Ja, das heißt, du warst letztes Jahr schon bei den U-Weltmeisterschaften in Kolumbien. Ja. Du warst auch bei der Cross-EM im vergangenen Jahr schon, ne? Also das waren ja die ersten richtig großen Nummern schon. Wie lief das da bei diesen ersten ganz großen Dingen und was hast du dann mitgenommen in diese Saison?
Also ich muss sagen, die U20-WM in Cali war ja meine erste internationale Erfahrung. Da bin ich 5000 Meter gelaufen. Und da hatte ich mir eigentlich mehr erhofft, weil ich bin deutlich unter meiner Bestzeit geblieben und ich kann jetzt nicht 100% sagen, an was es lag. Es lief an dem Tag einfach nicht. Ich glaube, das hat jeder Sportler, dass es einfach mal nicht läuft. Ich glaube, wir Deutschen sind im Langstreckenbereich insgesamt haben dort sehr schlecht abgeschnitten. Hat wahrscheinlich viele Ursachen, auch wahrscheinlich, dass wir eben vielleicht vorher im Pre-Camp in Florida waren, war vielleicht für uns Läufer nicht optimal, auch wenn es richtig cool war und eine krasse Erfahrung. Und ja, lief nicht so und ich wollte es dann bei der Cross-EM auf jeden Fall besser machen. Mhm. Es hat dann auch ziemlich gut geklappt eigentlich, also weil ich bin da reingegangen, bin losgelaufen. Auch wenn der Start nicht optimal war, habe ich mir gedacht, jetzt war's so. Jetzt muss ich gucken, wie ich von hinten nach vorne komme. Und ich glaube, ich habe mich da richtig gut nach vorne gekämpft und auch also von der Einstellung her vom Kopf gesagt, okay, ich kann das auch noch schaffen und wurde letztendlich Sechste, was ich damals schon ziemlich gut fand.
Das kann man auch ganz gut finden. So.
Und also hat mich auch selber überrascht, dass ich dann so weit vorne war. Ja, und dann dieses Jahr war ja dann
warte mal ganz kurz, mit dem Team habt ihr eine Medaille gewonnen, ne?
Genau, mit dem Team haben wir eine Medaille gewonnen. Das hat natürlich den Moment nochmal deutlich besonderer gemacht, weil irgendwie, wenn man dann das erste Mal so eine Medaille in der Hand hält und dann alle zusammen irgendwie, das finde ich halt auch das Coole im Cross, dass es da immer noch diese Teamwertung gibt. Mhm. Und ja, dann wollte ich das jetzt dieses Jahr eben einfach noch besser machen. Auch den Start.
Nochmal ganz kurz zu der UWM in Cali. Das ist ein bisschen Höhenlage, also es ist nicht richtig hoch, es ist 1000 Meter. Ja? Und ihr wart vorher in Florida, also auf null praktisch. Ja? Da kann man natürlich drüber diskutieren, Höhenanpassung, ja, nein und so weiter. War das deine erste Erfahrung mit etwas höher gelegenem Wettkampf oder überhaupt schon mal vorher in der Höhe gelaufen?
Ja, also ich war schon einmal in Kütahya davor und in St. Moritz war ich schon, aber es war trotzdem, also wahrscheinlich hat's, also weil ich in dem Jahr war ich auch vorher in St. Moritz, das hat wahrscheinlich, schätze ich jetzt auch nicht unbedingt ausgereicht, um mich wirklich vorzubereiten, weil einen Wettkampf hatte ich noch nie in der Höhenlage und St. Moritz war dann auch schon einige Zeit wieder zurück, deswegen ja, kann das auch die Höhenlage in den Grund sein, dass die Leistung schlechter war, aber ich gehe davon aus, es gibt noch mehr Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass die Leistung nicht in der Region meiner Bestzeit war.
Ja, das Entscheidende ist ja, dass man es dann bei den nächsten Malen besser macht, ne? Oder was draus mitnimmt. Genau. Ne? Hast du denn zusammen mit deinem Trainer irgendeine Erklärung dafür gefunden, in welcher Art und Weise du deine Bestzeiten in diesem Jahr pulverisiert hast?
Also ich muss sagen, es gibt, glaube ich, sehr viele Gründe. Also zum einen ist es die deutlich bessere Regenerationsfähigkeit, weil ich eben doch entspannter jetzt ohne Schule, beziehungsweise ich ja jetzt mein Abi gemacht habe und die letzte Zeit dann eben schon ein bisschen entspannter war, weil man nicht mehr ganz so oft zur Schule musste oder während man Abi geschrieben hat, musste man ja auch nicht zur Schule, sondern konnte sich die Zeit selber einteilen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich denke, ein anderer Grund also ist, dass ich auf jeden Fall eigentlich die ganze Saison seit der Halle durchtrainieren konnte. Das ist im letzten Jahr auch nicht ganz so geglückt und ich einfach dieses Jahr auch direkt vor den Höhepunkten sozusagen ist alles immer glatt gelaufen. Es gab keine kleinen Problemchen wie vielleicht im letzten Jahr. Deswegen denke ich, hat das sehr viele Gründe. Also man kann es nicht auf einen Grund präzisieren, dass das jetzt so geil läuft einfach gerade. Ja, wahrscheinlich auch, dass es einfach gerade passt mit dem Regenerationsschema und Belastungsschema, also.
Das scheint ja ein wesentlicher Punkt bei euch zu sein, ne, mit der Regeneration?
Ja, ich denke, die Regeneration ist mit das Wichtigste eigentlich, weil nur dann kann man gut trainieren und gut Leistungen bringen, weil wenn man müde ins Training geht, dann bringt das Training ja wahrscheinlich auch nicht so viel und ja, dann macht man sich ja eigentlich nur kaputt.
Deswegen, also genau, das ist ganz spannend, vielleicht das nochmal auch zu skizzieren für zu Hause, wie das so eine typische Trainingswoche bei dir aussieht. Klar, ich weiß, da ist natürlich ein bisschen Unterschied, ob man jetzt im Herbst ist oder im Sommer, aber sagen wir mal, heute vor einem Jahr warst du ja noch in der Schule und trotzdem ja schon sehr leistungsorientiert und ambitioniert am Trainieren. Wie hat das da so ungefähr ausgesehen, Alltag aus Schule und Training und was für Trainingseinheiten sind denn so in einem, sagen wir mal, November 2022, wie sieht das so eine Woche circa aus?
Also meistens habe ich zweimal die Woche, also mittwochs und samstags, einfach Tempoläufe gemacht und montags kurze Sprints von 10 Meter bis 50 Meter vielleicht und also wirklich kurz. Und ja, sonntags habe ich meinen Long Run gemacht und dann unter der Woche auch noch Dauerläufe. Und teilweise bin ich auch dann morgens vor der Schule schon laufen gegangen.
Oh, wow. Also nicht, dass ich genau, das nicht auch gemacht hätte in dem Alter, aber das ist ja trotzdem nicht ganz so alltäglich, sagen wir mal.
Genau, also die meisten Menschen erklären einen dafür verrückt. Ja. Aber,
Und ja, völlig zu Recht. Das ist ja immer die Frage, ja. Wie ausgeschlafen ist man dann? Ja, also wann fängt die Schule an? Ja, irgendwas rund um 8 Uhr. Das heißt, spätestens um 6 musst du ja laufen, weil wenn du duschen, noch was essen, irgendwie hinfahren und so weiter.
Ja, wobei, da kann man sich auch ziemlich gut organisieren, dass man das dann sehr schnell schafft, dass man wirklich für eine halbe Stunde laufen, also länger würde ich morgens bei der Schule, bin ich eigentlich nie gelaufen, aber für eine halbe Stunde laufen braucht man dann eben vielleicht 45 Minuten mit Duschen und Fertigmachen und allem. Deswegen ist dann der Zeitaufwand vertretbar und dann muss man sich halt auf dem Weg zur Schule auch ein bisschen mehr beeilen und dann muss man gar nicht wirklich früher aufstehen. Also es gab andere, die sind vor mir aufgestanden, obwohl sie nicht vor der Schule laufen waren.
Okay, krass.
Okay, ja. Da kommen natürlich noch wichtige Dinge zusammen. Ne? Stylen, Schminken, Sachen zusammensuchen und so weiter. Also ich habe 2 Töchter, ich weiß, wovon ich rede. Ja? Also nicht Klischee, sondern einfach Vaterbeobachtung. Ja? Nee, tatsächlich ist das ja ein spannendes Ding. Geht dann jemand mit aus der Familie oder machst du das alleine oder noch jemand aus der Trainingsgruppe mit?
Ich habe einen Laufband zu Hause, was sehr vorteilhaft ist. Das heißt, ich kann dann morgens schön auf dem Laufband laufen, was natürlich auch sehr praktisch ist, weil man gar nicht gucken muss erst, was für Wetter ist, was muss ich anziehen, sondern man weiß am Tag vorher schon, ich ziehe das an, gehe dann aufs Laufband, laufe die halbe Stunde und dann bin ich fertig. Also, genau.
Ja, das ist schon mal, also das ist natürlich so, Philipp
hilfreich. Denkt jetzt gerade drüber nach, warum er das nicht macht jeden Morgen.
Dass ich da drüben aufs Laufband gehe. Das frage ich mich auch gerade. Das würde jetzt wahrscheinlich wieder leichter gehen sozusagen, nachdem es normalerweise die Kleine jetzt zumindest am Vormittag in der Krippe ist. Aber was ich noch ergänzen wollte, also aufnehmen wollte, du hast gesagt Sprint montags und die anderen Tage Dauerläufe, auch nur, dass wir ein Feeling kriegen, also vor einem Jahr warst du wahrscheinlich noch 18, was rennt man da in der Woche? Hast du jeden Tag Sport gemacht? Das klang jetzt schon so. Und zum Beispiel, was sind da so die Wochenkilometer, beziehungsweise was ist ein Longrun? Wie sieht ein Longrun aus, was man mit 18 macht?
Ja, also mein Longrun ist meistens so 90 Minuten lang. Also,
oh wow, aber das ist schon mal
anderthalb Stunden.
Nicht schlecht, ja.
Aber ich mache den auf jeden Fall schön locker, also eher in meinem regenerativen Bereich. Einmal die Woche habe ich dann auch nur einen kürzeren Dauerlauf, der so 40 Minuten ist und dann wirklich regenerativ, also ganz, ganz langsam, wo man das Gefühl hat, man trabt nur durch die Gegend. Und ansonsten ist ein Dauerlauf meistens so 45 Minuten, vielleicht auch mal 50 Minuten und manche auch nur 30 Minuten. Also das ist ganz unterschiedlich, genau.
Und kommt man in der Woche auf 70 Kilometer ungefähr?
Also meistens komme ich so jetzt auf, also in der Vorbereitungszeit 100 Kilometer und meistens wieder drüber.
Boah, das ist gut.
Ja.
Das ist sehr gut.
Das ist schon ganz ordentlich, ja, genau. Vor allen Dingen, wenn du uns jetzt erzählst, was dieses Jahr so los war. Also du hast ja schon bei den Deutschen Meisterschaften ein paar gute Rennen abgeliefert, ja. Aber dann das Ganze ja in Jerusalem nochmal getoppt, ja. Erzähl uns mal, wie das abgegangen ist da.
Also ich bin ja die 5000 Meter im Mai gelaufen davor und dann bei der EM wieder. Und ich wusste, dass ich auf jeden Fall eine Bestzeit drauf habe, weil ich meine 3000 Meter Zeit ja schon vorher bei den Deutschen Meisterschaften auf 9:06 verbessert hatte. Und das war ja ein großer Sprung. Und ich habe auch einfach im Training gemerkt, es läuft so viel besser. Ich kann mir was zutrauen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich schau mal, was die Agathe Saun, ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht.
Ich glaube Kaune, ja.
Mhm. Okay, und die Sophia Torgersen machen, aber ich sag jetzt nicht, also dass es nur Bronze werden kann, sondern es könnte ja auch Silber werden. Und ich Gold habe ich für unrealistisch gehalten, aber man weiß nie. Das Tempo war dann am Anfang relativ schnell, dann habe ich mich lieber ein bisschen zurückgehalten und bin an Position 3 gelaufen und hatte gehofft, dass Sophia Torgersen ein bisschen zu schnell angeht und dann einbricht. Und das hat sich dann zum Glück auch bestätigt. Und dann konnte ich halt wirklich zu Silber laufen, was ja und eine richtig gute Bestzeit auch.
15,50, halt, ne? War.
Genau.
Das muss ich mir mal vorstellen, 15,50. Ich weiß nicht, Jerusalem im Sommer wird jetzt auch trotzdem relativ warm gewesen sein, schätze ich mal.
Also ich fand's angenehm. Ich weiß nicht genau die Temperatur, es war ja auch abends.
Okay.
Ich fand die Wetterbedingungen, die waren 1A.
Ja, also 15,50 trotzdem für, wo liegt man da in der europäischen Bestenliste? Also wahrscheinlich auch Top 3 wahrscheinlich, oder?
Ja, ich glaube Dritte oder so. Ich weiß es aber nicht genau. Ja. Ich habe gar nicht nachgeschaut.
Weil da reden wir jetzt nicht mehr von deutschen Bestenlisten. Wir müssen das ja natürlich einordnen. Also es war jetzt kein Übertag. Also es war ein Übertag für dich natürlich. Das war ein Top-Tag, was natürlich immer der Jackpot ist, wenn man auf dem Saisonhöhepunkt natürlich auch noch so abliefern kann. Aber es war jetzt kein Zufall, wo jetzt irgendwie ganz viele Leute ein schlechtes Rennen hatten, sondern du hast ein sehr, sehr gutes Rennen gehabt und andere Leute hatten auch ein gutes Rennen, aber damit bist du natürlich nicht nur an diesem einen Tag sozusagen im Bereich der absoluten Top-Liga in Europa, sondern ja auch, was die Zeit anbelangt, und das ist schon, also 15,50 schon brutal gut.
Dankeschön.
Das Entscheidende für mich ist ja, dass du deine persönliche Bestzeit in diesem Rennen, du hast schon gesagt, du wusstest, dass du schneller laufen kannst als davor, ja, aber du bist nicht ein bisschen schneller gelaufen, sondern du bist 27 Sekunden schneller gelaufen als deine Bestzeit davor. Das ist ja ein Unterschied, das ist eine halbe Runde, ne? Also, hast du denn so eine Steigerung im Kopf gehabt oder überhaupt auf die Uhr geguckt zwischendurch? Weil was du erzählt hast, ist ja eher eine taktische Herangehensweise gewesen, dass du gesagt hast, okay, ich orientiere mich jetzt mal an denen, weil ich ungefähr weiß, wer meine stärksten Gegnerinnen sind, und dann schauen wir mal, was passiert im Laufe des Rennens.
Ja, also ich muss sagen, mein Trainer, also Ralf, hat mir wirklich zugetraut, okay, du kannst eine 15,50, und dann dachte ich, okay, hört sich schnell an, mal schauen. Und dann, ja, war es in Jerusalem ja so, dass sich der Rennverlauf so ergeben hat, dass der erste Kilometer einfach sehr schnell war. Und eigentlich hatte ich mir auch eine Marschtabelle gemacht auf 15,50, aber, und es gab auch Uhren, aber ich habe nicht mehr auf die Uhr geschaut. Ich bin nach Gefühl gelaufen. Und es hat dann einfach gepasst und war per Zufall eine 15,50.
Dürfen wir das an dieser Stelle nochmal ganz kurz festhalten? Ja, du bist also bei dem absoluten Höhepunkt der Saison nach Gefühl gelaufen, ja? Philipp P., hast du das gehört? Ja. Es gibt ein Laufen ohne Uhr.
Das ist tatsächlich sensationell, wenn man das ausblenden kann oder noch nicht so krass wahrnimmt, weil das zeigt ja einmal mehr, dass, wenn man sich mal komplett frei macht von diesen Zahlen, die natürlich manchmal Ansporn sind, aber manchmal auch einen ja vielleicht ängstigen können, limitieren können, weil man denkt, boah krass, das ist so viel schneller, als was ich schon gelaufen bin, kann ich das? Wenn man sich davon mal komplett frei macht, ist das ja krass, dass was man dann laufen kann, einfach indem man es laufen lässt, indem man seinem Instinkt folgt, dem Gefühl an dem Tag folgt. Und wenn man natürlich eine gute Tagesform auch hat, dann entwickelt sich das ja manchmal, dass man wie so eine Art Rausch reinläuft sozusagen. Ich gehe mal davon aus, die Stimmung an dem Abend wird ja wahrscheinlich dann auch ziemlich geil gewesen sein in dem Stadion.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, genau, das trägt einen ja dann zusätzlich noch so ein bisschen, und das ist natürlich dann irgendwann vielleicht mal, also bewahr dir das, wenn du das kannst, aber es wird irgendwann natürlich ein bisschen schwieriger, je größer die Herausforderungen sind, die zeitlich mitgebracht werden. Also wenn du dann irgendwann in einem Bereich bist, vielleicht, also bei mir war das so, das muss bei dir nicht so sein, vielleicht läuft das bei dir hoffentlich ja dann auch sehr viel besser, dass Normen irgendwann kein Problem mehr sind. Aber ich glaube, das ist ja das, wo wir in den letzten Wochen öfters mal hier drüber gesprochen hatten, dass natürlich manchmal extrem hohe Normen vielleicht auch eher eine hemmende Wirkung haben können, weil man sich es halt in dem ersten Schritt nicht vorstellen kann, aber du ja irgendwie auf Teufel komm raus versuchen musst, das erstmal so anzulaufen. Während natürlich das Beste ist, so wie du es letztlich gemacht hast, dass man einfach so auf das vertraut, was einem der Trainer sagt. Hier übrigens dann auch dann dicke Props an Ralf, der das ja auf die Sekunde offensichtlich ja gecallt hat. Das ist ja schon mal auch eine Fähigkeit, die man als Coach auch erstmal haben muss. Und sich das zu bewahren, eben auf sich zu vertrauen, aber selber so sein eigenes Rennen laufen zu können, ohne eine zu starke Fokussierung auf irgendeine Uhr zu haben, das ist schon ist eine Kunst, und das ist gut, wenn man sich das bewahren kann.
Ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch schon Wettkämpfe mehr, also gelaufen und habe wirklich auf die Uhr geschaut. Und ich weiß auch gar nicht, was in diesem Moment während dem Lauf in meinem Kopf vorging. Ich weiß nur, dass ich diese Uhr einfach nicht mehr wahrgenommen habe.
Ja, also das ist natürlich ein Traumszenario. Wie war es dann? Nimm uns auch mal damit, weil es gibt jetzt in unserer Runde niemanden, das schließe ich mich an, der schon mal eine EM-Medaille gewonnen hat. Wie fühlt sich das so an? Also man läuft dann über die Ziellinie und hast du es direkt in dem Moment so richtig, war es schon richtig reell und greifbar oder hast du erstmal gedacht, ah, das kann ja gerade nicht passiert sein?
Nee, also ich glaube, ich habe sogar 2 Wochen oder so gebraucht, bis ich es richtig realisiert habe. Weil ich kam ins Ziel und dachte so, okay, ich bin jetzt gelaufen, ich bin fertig, ich habe meine 12,5 Runden. Und dann so, ja, okay, du hast Silber, dann durfte ich mit dieser Deutschlandflagge hochrennen. Das war natürlich richtig geil. Aber irgendwie richtig realisieren, wir haben alle gratuliert, aber irgendwie richtig realisiert habe ich es irgendwie wirklich erst viel, viel später.
Stark. Und nochmal zur Einordnung, du hast eben die Läuferin, die vor dir war, kurz genannt, Agathe Kaune. Das ist eine ganz außergewöhnliche Läuferin. Das ist ja gleichzeitig auch ein bisschen Pech für dich, ja, dass in deiner Jahrgangsklasse in Europa eine solche Läuferin ist. Viele haben sie schon mit Constanze Klosterhalfen verglichen, weil sie in ähnlichen Sphären halt schon unterwegs ist. Also die ist ja jetzt nicht knapp vor dir ins Ziel gelaufen, sondern die ist deutlich vor dir ins Ziel gelaufen, weil sie wirklich schon ein ganz, ganz außergewöhnliches Leistungsniveau hat. Die ist tatsächlich auch anschließend noch bei den Weltmeisterschaften, also bei den normalen Weltmeisterschaften in Budapest gestartet und hat da, ihr werdet euch alle dran erinnern, wie gestern, weil ihr es ja alle im Fernsehen angeschaut habt, ne, habt ihr nämlich nicht, weil das nämlich zu einer Zeit war, wo das ZDF nicht gesendet hat. Mhm. Jedenfalls hat sie ihren Vorlauf, also gegen die absolute Top, Top, Top Weltklasse, ja, so gestaltet, dass sie von vorne weggelaufen ist und nach der Hälfte des Rennens ungefähr 200 Meter Vorsprung hatte. Also so ist sie bei einer Weltmeisterschaft den Vorlauf oder 5000 Meter angegangen. Also das war schon crazy, ja. Sie ist dann hinten noch eingesammelt worden, ist in, glaube ich, Sechste oder sowas geworden in diesem Vorlauf. Wäre dann fürs Finale qualifiziert gewesen, ist aber nicht angetreten beim Finale. Aus gesundheitlichen Gründen, keine Ahnung, war nicht genauer beziffert. Aber das ist halt schon eine ganz außergewöhnliche Läuferin. Diesen Namen solltet ihr euch alle schon mal merken. Ja, wie ist das, wenn du da hinkommst? Und ich meine, du hattest die ja vorher auch auf dem Schirm, weil die hatte jeder auf dem Schirm im Laufbereich da in deinen Altersklassen. Und siehst, okay, jetzt fängt die halt schnell an. Jetzt renne ich da einfach mal mit. Aber ich weiß eigentlich ja, das ist nicht meine Gegnerin, sondern die anderen sind meine Gegnerinnen. Wenn die normal läuft, habe ich keine Chance gegen die. Wie ist das? Wie geht man damit um?
Also ich muss sagen, ich habe von ihr erwartet, dass sie schnell angeht. Das war auch, und ich habe auch erwartet, dass Sophia Torgersen sagen würde, okay, sie probiert erstmal dran zu bleiben, weil Sophia Torgersen, die Bestzeit von ihr ist ja schon ein Stück weg von Agathe, aber es kann ja schon sein, dass es jetzt, also dass sie wirklich auch eine schnellere Bestzeit noch drauf hat und das auch versuchen will. Ich habe auch erwartet, dass sie Sophia nicht mit mir rechnet, weil ich hatte ja eine 16 Minuten 17 stehen. Das heißt, ich konnte eigentlich für eine Überraschung sorgen und deswegen habe ich mir den Rennverlauf habe ich auch so erwartet und wusste eigentlich, dass am Anfang Sophia und Agathe schnell weggehen und deswegen war das für mich eh geplant eigentlich und ich wusste, was ich zu tun habe. Erstmal ein bisschen mitrollen, aber nicht zu nah dran und dann mein Tempo laufen.
Ja, das klingt sehr, sehr strukturiert, das Ganze. Ja, sicher von deinem Trainer ja auch entsprechend mit dir besprochen vorher. Das ist ja klar. So, dann bist du nach Hause gekommen und dann gab es erstmal einen Umzug durch die Gemeinde oder was war los, als du nach Hause gekommen bist?
Also ich bin erstmal, wir sind ja in Frankfurt gelandet und meine Oma wohnt dort in der Nähe. Das heißt, ich war dann erstmal ein paar Tage bei meiner Oma. Genau, und ja, dort waren wir dann auch gut essen und so. Und haben das halt so ein bisschen zusammen gefeiert. Aber danach habe ich mir direkt die weiße Zähne ziehen lassen. ja, war dann nicht ganz so viel Zeit mehr zu feiern.
Also, das ist natürlich auch ein fließender Übergang aus dem Flugzeug zurück mit Medaille direkt auf den Zahnarztstuhl.
Aber das sind ja so, also Weisheitszähne können ja total friedlich sein oder ätzend sein.
Ja.
Nämlich dann ätzend, vor allen Dingen eben auch für Sportlerinnen und Sportler und gar nicht so ungefährlich übrigens auch. Wenn es halt eine dauerhafte Entzündlichkeit da gibt, dann kann das ja auch zu permanenten Verletzungsproblemen führen. Ja, oder sogar im schlimmsten Fall zu Herzmuskelentzündungen. Also das ist jetzt gar nicht so ohne. Aber den Schritt hast du ja nicht gemacht, weil du gerade Spaß daran hattest, sondern weil du Probleme hattest, nehme ich an, ne?
Ja, also bei mir hieß es halt, dass die raus müssen und dann dachte ich mir, okay, ich nutze jetzt meine Trainingspause, lass sie mir erstmal ziehen und danach geht's noch in Urlaub und genau, das hat dann zum Glück ganz gut geklappt.
Das heißt, Saisonpause war quasi unmittelbar nach der EM für dich, oder? Habe ich richtig
verstanden?
Genau. Genau. Du bist ja aber schon jetzt im Herbst, also einerseits natürlich, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, auf die jüngsten Ergebnisse, nämlich vom Pforzheim, vom Cross, die ja nahtlos daran anschließen, aber du bist auch noch in Luzern oder Deutsche Straße, was war das? Irgendwas habe ich gelesen. Du bist auch
beides.
Oh, sorry. Aber wie komm ich drauf, dass ich das entweder oder gestellt habe? und du bist aber auch schon europäische Jahresbestleistung jetzt über 10 Kilometer auf der Straße auch schon wieder gelaufen, richtig?
Ja.
Wie viele Wochen Training waren da zwischen wieder? Also, weil Saisonpause, wie lange sah die bei dir aus? 2 Wochen, 3 Wochen?
Also, ich habe ein bisschen über 3 Wochen, glaube ich, gemacht. Und das heißt, Bad Liebenzell war dann irgendwie am 8. Tag oder so, von wo ich wieder trainiert habe. Also eigentlich so hatte ich noch nicht so viel wieder trainiert. Aber es hat zum Glück ganz gut geklappt. Und ich habe mich auch selber überrascht, dass ich so schnell gelaufen bin, weil die Dauerläufe davor sehr anstrengend im Vergleich zu vorher waren, beziehungsweise auch deutlich langsamer. Und dann war ich in St. Moritz in der Höhe fast 4 Wochen und bin jetzt dann Luzern gelaufen. Also das war dann schon ein bisschen, also hatte ich mehrere Trainingsblocks dazwischen eigentlich.
Lass uns nochmal zu Bad Liebenzell kommen, also Deutsche Meisterschaften Straße. Erstmal ist das ja was ganz anderes, ne? Das ist einfach mal, wie soll ich sagen, eine andere Disziplin in der Leichtathletik. Ja? Wenn man vorher Bahn gelaufen ist, dann Straße laufen ist eine andere Liga. Ja? Da gibt's, ich hab da 2 Fotos im, drei Bilder im Kopf. Ja? Das eine, wie du in Richtung Ziel läufst, ja, und in deiner Altersklasse gewinnst. Aber was ich cool fand, war das Bild am Start. Ja, da stehen halt die Großen, sage ich mal, ja, Domenica Meyer, die Schöneborns und so weiter, ja. Die stehen da alle und du stehst einfach mal mitten in der ersten Reihe, ja, und kannst es gar nicht erwarten, ja. Ist das so deine Herangehensweise?
Ja, also ich laufe ja die Wettkämpfe, weil sie mir Spaß machen und mein Trainer hat gesagt, ich kann mich in die erste Reihe stellen. Ich meine, es hat dann ja auch von der Platzierung am Ende gepasst.
Absolut, ja.
Und ich habe mich auch voll auf den Wettkampf gefreut, weil es war mal nicht so weit zu fahren und deswegen bin ich auch dann letztendlich gelaufen, weil es so direkt bei meinem Ort war und eigentlich wollten wir auch ein Team zusammenstellen. Und also es war ja eine halbe Stunde oder 40 Minuten Fahrzeit und dann kann man gleich so einen Wettkampf laufen und das kann man ja auch mal so einfach als Trainingsreiz nutzen.
Bad Liebzell, muss ich auch gleich einhaken, also auch logischerweise nicht so weit weg von da, wo ich ursprünglich mal herkomme, ist eine wirklich geile Strecke. Also man muss jetzt unterscheiden, deutsche Meisterschaften an sich, ich will jetzt hier kein Bashing betreiben, aber deutsche Meisterschaften an sich sind ja leider in der Zwischenzeit jetzt nicht mehr die ganz großen Publikumsmagneten, würde ich jetzt mal sagen. Da sind natürlich die Family ist meistens dabei, die Trainer, die Trainingsgruppe, that's it, oftmals. Aber ich finde, Bad Liebenzell ist mir immer positiv in Erinnerung geblieben und ich bin bestimmt 2 oder 3 Mal dort deutsche Meisterschaften gerannt, weil die da recht umtriebig sind, auch Halbmarathon-Meisterschaften auch ausrichten. Und die Strecke ist geil, weil ich glaube, ich bin sogar meine 2. oder 3. schnellste Zeit auf der Straße auch schon mal dort gelaufen. Und das war tatsächlich damals, wenige Wochen, bevor ich dann damals Olympia-Quali im Marathon gelaufen bin. Also war für mich auch ein gutes Omen. Und die Strecke werden es, glaube ich, nicht geändert haben. Das geht einmal immer um die, ich glaube, es waren 3 oder 4 Runden um diesen, was ist das, Bach, Fluss? Fluss ist zu groß, Bach,
ja,
glaube ich.
Fluss
einfach,
ist
genau.
Ja, irgendwie sowas,
oder, ja,
ja,
genau. Ja, genau. Oder lass sagen wir Fluss. Und dann ist der Zieleinlauf meistens bei dieser, da geht es dann irgendwann so rechts weg zwischen dieser Stadthalle in diesen Park da rein oder was das da ist, glaube ich. So war es damals zumindest.
Ja, genau.
Ja, also, genau. Du bist aber sehr, sehr ortskundig. Ist das ein Fluss, ein Bach? Ist das eine Stadthalle oder
ja,
was?
Ja, ich will nichts Falsches sagen, Alter. Da wirst du, egal was du hier in dem Podcast sagst, in dem Moment wird man ja dafür später, kriegst du irgendwelche E-Mails, wo die Leute sagen, ja, das ist doch
also
ein Bach.
Also alle Zuschriften aus Bad Liebenzell, ja, alle Zuschriften Zuschriften aus Bad Liebenzell bitte direkt an Philipp. Ja, danke schön.
Genau, bitte an meine private E-Mail-Adresse. Bitte nicht an Ralf. Nein, also auf jeden Fall, genau, Bad Liebenzell, das muss man hervorheben. Ob da ein Bach oder ein Fluss ist, das sei mal dahingestellt. Die Veranstaltungen fand ich immer geil. Die waren gut organisiert. Da weiß ich, wie es jetzt dieses Jahr war. Ich war nicht dabei. Die waren aber im Kern gut organisiert. Man hat dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen was gelesen wegen der Startzeiten gab es, glaube ich, hier und da mal ein bisschen, ich nenne es mal Kritik, da war es wohl recht warm an dem Tag, aber an sich finde ich die Events dort gut organisiert und die Strecke ist tatsächlich ziemlich schnell.
Ja, ja, uns hat auch richtig Spaß gemacht, dort zu laufen, also es war gut.
Genau. Dann bist du direkt nach St. Moritz, da jetzt die Frage. Achso,
warte mal kurz, ich habe noch das dritte Bild im Kopf, ah, ja. Da wollte ich auch noch, es gibt ein Bild mit dir und Mocki, also Sabrina Mockenhaupt. Das sah so aus, als hätte es dir Spaß gemacht, sich mit ihr fotografieren zu lassen. Oder wollte sie sich dringend mit dir fotografieren lassen?
Nee, ich hatte sie gefragt. Also sie hat da so Fotos gemacht und ich hatte dann, glaube ich, Dopingkontrolle. Das heißt, ich musste ein bisschen warten und dann hat sich das so ergeben. Und dann fand ich das ganz nett, mit ihr ein Foto zu machen, weil sie hat ja auch schon eine krasse Karriere hinter sich.
Auf jeden Fall.
Und läuft auch immer noch, also richtig cool. Deswegen.
Die war auch nicht so weit hinter dir, glaube ich, ne?
Nee, also sie ist ziemlich schnell, glaube ich. Also
ja, 35, ist da 35 ziemlich gut. Irgendwie. Ja, genau sowas. Ja. Irgendwie, ich meine 34, 30 oder sowas ist sie da gelaufen. Ja. So. Ja, das ist schon immer wieder erstaunlich, ne? Ja, also schon Vorbild ein bisschen.
Ja, also ich denke auch, also auf jeden Fall, ich finde es auch gut, weil sie halt auch immer so positiv auf einen wirkt. Das mag ich auch und einfach, dass sie generell sehr offen ist und auch einfach immer noch läuft und die Freude verbreitet ist, finde ich voll cool.
Auf jeden Fall Mocki, das muss man auch wieder überlegen, kann man Urgestein sagen, ohne dass das heute negativ rüberkommt? Nee, ich würde schon Urgestein sagen, ich weiß nicht, 40, reicht das? 40 deutsche Meistertitel? Ich glaube noch mehr, wahrscheinlich. Mocki, du hörst ja auch ab und zu bei uns.
Ich glaube 44 oder so.
Genau, korrigier mich sonst gerne. Auch, ja. Also das 44 deutsche Meistertitel, das muss man sich mal überlegen. Und auch wie viele internationale Meisterschaften über einen so langen Zeitraum jährlich und häufig ja dann auch mehrere, auch im aktiven Bereich, im Profibereich und Olympische Spiele, die hat damals schon eine ganze, ich würde fast sagen, Ära auf jeden Fall sehr geprägt und dominiert. Und natürlich dann irgendwann auch der Wechsel auf die Straße. Ich hatte immer das Gefühl, das Herz hing ein bisschen mehr noch an der Bahn als an der Straße, was ja auch total legitim ist. Es muss ja nicht jeder irgendwie Marathon laufen, was sie aber trotzdem sehr, sehr, sehr gut gemacht hat. Und die finde ich auch war oder ist immer noch eine absolut tolle Botschafterin fürs Laufen, weil sie so unverstellt ist und authentisch, so wie sie halt einfach ist. Und das tut dem Sport immer gut, wenn es solche Charaktere gibt.
Aber sag mal, wenn ich das richtig gesehen habe, das steht ja bei dir auf dem Insta-Account, Kira. Du bist auch schon 11-mal deutsche Meisterin, ne? Also bei Mocki genau. Sind es nur die im Erwachsenenbereich, die 44,
ja.
Ne?
Ja,
ja aber du halt hast auch schon 11 deutsche Meistertitel gewonnen.
Trotzdem krass.
Hallo.
Ja.
Gibt's, ab wann ist aktuell Beginn deutscher Meisterschaften? Gibt es einen U16-WM oder erst U18?
U16, nee. Aber man darf erst starten, wenn man W15 ist. Also es ist quasi nur ein Jahrgang bei der U16. Ja. Ja.
Du darfst starten als W14, wenn ich das mal ganz kurz einwerfen darf.
Ach so.
Aber nur in der Staffel.
Ah.
Ja, okay.
Ne? Also das, weil meine Tochter gerade diesen Fall hatte, die ist ja in Stuttgart bei den deutschen Meisterschaften gewesen als W14, aber nur in der 4x100 Meter Staffel.
Okay.
Ne? Also so ist das. So, frag doch den Fachmann, Kinders.
Ich wollte gerade sagen, da bin ich jetzt leider auch ein bisschen zu weit
Fachvater
raus
inzwischen. In der Hinsicht, den Fachvater.
Ja, ich glaube, zu Deutsche Cross oder sowas haben wir auch damals schon relativ früh gemacht, aber da waren wir nicht U16. Ich weiß nicht, ich glaube, das gab es damals. Ich glaube, U18 waren wir einfach, glaube ich.
Kann
ja,
sein,
Deutsche Cross war auch U18.
Genau. Ja,
genau.
Das fand ich auch immer ganz, ganz gut, also, um da mal reinzuschnuppern, eben auch vor dem Hintergrund, dass man ja, wenn man entsprechende Trainingsgruppe hat, dann immer ja auch irgendwie mit einem Team starten kann. Ja,
ja bevor wir zu dieser Leidenschaft kommen, noch mal kurz zu diesem Straßengelaufe. Das ist ja schon eine andere Kiste. Carbonschuhe? Ja, nein, vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man schon einen deutlichen Push.
Okay. Und wie ist das jetzt, weil ich habe irgendwo gelesen, dass du diesen Begriff, den Philipp auch immer gerne benutzt, auch sehr liebst, nämlich Ballern auf der Bahn. Ja? und dann kommt man zur Straße und es ist ja doch ein Hauch anders. Ne? Wenn du diese Szenen mal beschreibst, wie anders sind die und was macht da und was macht dort Spaß?
Also ich finde, auf der Straße ist es ja vor allem länger. Das heißt, man muss länger eine gewisse Belastung aushalten und das ist ja auch vielleicht für den Kopf auch eine Schwierigkeit, dass man wirklich lange an dieser hohen Belastung, also immer dieses Tempo trotzdem weiter durchzieht und irgendwie macht es eben schon Spaß, diese Grenze auszutesten und gleichzeitig auf der Bahn ist es aber halt, wenn man jetzt kürzere Läufe intensiv macht, das ist auch, also man muss ja auch seinem Kopf ein bisschen vielleicht überreden, ja komm, du kannst jetzt noch, du kannst schneller laufen und dann geht da auch immer noch was. Und ich glaube, da gibt es halt schon so diesen Unterschied, aber ich glaube, um ihn zu realisieren, muss man ihn wahrscheinlich selber erleben.
Ja. Ich glaube, genau, es ist, wie du sagst, es ist, also...
Also Schmerzen kann beides verursachen, halten wir das mal fest.
Das auf jeden Fall, aber es ist auch irgendwie geil, wenn du einfach so 10x400 machst oder sowas im Stadion. Das fand ich, war ein schönes Programm, das kann man im Kopf gut einteilen. Das ist jetzt nicht, also nicht, dass wir nicht auch irgendwann schon, dann, wenn man älter wird, muss man ja mehr Läufe machen. Dann muss man mal 25x400 machen. Die fand ich jetzt immer so semi-geil, weil da denkst du halt nach, jetzt hast du 7 Läufe gemacht. Dann, ja, Moment, ich gucke, ich muss mal kurz überlegen auf meine Uhr, wie viel haben wir noch? Ach, scheiße, 18, okay, ja. Aber bei 10 war das halt geil, weil die waren dann natürlich meistens auch auf einem anderen Intensitätslevel. Das hat schon Bock gemacht, einfach schnell zu laufen. Irgendwann zu merken, dass man ja dann mit Laktat konfrontiert wird, das ist aber irgendwie auch irgendwie geil so ein bisschen. Also das ist so ein Ding. Und dann, wenn man weiß, es sind noch 2-3 Läufe, dann ist halt meistens auch noch All-In. Und das fand ich schon auch immer cool. Das gibt's in dem Ausmaß später dann irgendwann nicht mehr. Spätestens, wenn man so Marathon-Workouts macht, so 7x3 Kilometer oder sowas. Das läuft man schon einem ganz anderen Intensitätslevel. Und da kannst du dich nicht so bei... Also, ja, es ist anders einfach, schwer zu beschreiben. Deswegen, ja, Kira, ich verstehe genau, was du meinst. Das muss man, glaube ich, erlebt haben, dass man das, glaube ich, so richtig nachvollziehen kann. Hat alles seine schönen Facetten, aber ich liebe das auf jeden Fall oder habe das immer noch in sehr schöne Erinnerung, dass man früher auf der Bahn auch kurze Sachen gemacht hat. Ich wollte kurz wegen St. Moritz fragen, weil du gesagt hast, du bist dann 4 Wochen nach St. Moritz gefahren zum Trainieren. Wie läuft das ab? Seid ihr da mit der Trainingsgruppe gewesen oder warst du da komplett allein auf eigene Faust? War dein Coach mit dabei? Gab es irgendwie vom DLV einen Lehrgang oder eine Maßnahme, wo man sich anschließen konnte? Wie wird sowas organisiert?
Eine DLV-Maßnahme, da gab es dieses Jahr leider nicht. Da habe ich halt gesagt, ja, okay, ich habe ja jetzt noch frei. Ich habe ja jetzt Abi gemacht, Studium beginnt noch nicht. Und dann habe ich eine Freundin aus Bayern gefragt, ob sie Lust hätte, weil halt mitzukommen, also Julia Rath, die ist Hindernisläuferin. Und dann ist mein Trainer halt auch, hat auch gesagt, ja, er findet es gut, er kommt mit, er betreut uns und war dann eigentlich fast die ganze Zeit da. Und dann hat es natürlich super Spaß gemacht und hat perfekt gepasst zusammen. Und aus dem Team hat leider keiner so kurzfristig frei nehmen können oder Zeit gehabt, weil ja auch gerade die Schule erst angefangen hat, beziehungsweise die schon arbeiten, für die war es auch schwierig oder die Studenten dann halt doch schon Urlaub geplant gehabt, weil es halt echt eine sehr kurzfristige Entscheidung war, dass ich jetzt da noch nach St. Moritz will und dass es dann mit Julia gepasst hat, war natürlich optimal dann.
Ihr seid da nicht nur gelaufen, ihr seid da auch richtig Berge hochgeklettert, ne? Bist du eigentlich so ein Bergmensch oder war das mal so eine Ausnahme?
Nee, also ich bin generell sehr gerne in den Bergen und sehr gerne sehr viel draußen und finde es halt cool, wenn man irgendwie auf die Berge hochkommt und das hat ja im Herbst, passt es ja perfekt ins Training rein und Julia macht es halt auch sehr gerne und dann hat das wirklich 1A gepasst.
Aber da seid ihr dann hochgewandert, ne? Also oder habt ihr da trailig schon Laufeinheiten hochgemacht?
Nee, also meistens sind wir hochgewandert. Manchmal sind wir mittags auch Just for Fun mit der Bahn hochgefahren.
Okay.
Und haben dort einfach irgendwie Mittag gegessen oder so. Aber es war
Germknödel.
Halt, also...
Germknödel mit Pflaumen.
Nee, wir haben selber mitgenommen. St. Moritz ist teuer.
Ja, das ist teuer, das ist wahr.
Das ist ein kleiner Nachteil tatsächlich. St. Moritz ist sehr, sehr, sehr schön, aber auch sehr, sehr teuer.
Ja. Nee, und also um den einen See kann man auch auf 2500, glaube ich, haben wir dann, also wir sind hochgewandert.
Die mit der Runde, die so, was ist die, 800 Meter oder so? Oder ist die ein Kilometer?
Ja, ich glaube 900 Meter.
Ja, genau, genau.
900, ja.
Ja.
Das war jetzt auch meine, richtig cool dann.
Ja, das war noch meine Frage, weil du sagst, ja, das ist nicht ganz preiswert. Wie finanziert sich das dann? Finanziert sich das aus einem Zuschuss vom DLV oder aus dem Verein oder
Portemonnaie? Ich habe da eine Vermutung, was den DLV anbelangt, aber ich bin ganz offen. Ich höre mir gerne an, was Kira jetzt sagt.
Meine Eltern sind eine sehr gute finanzielle Unterstützung und mein Verein leistet auch finanzielle Unterstützung und dann konnte ich das finanzieren. Hm. Genau.
Hast du denn, ist ja wirklich auch eine legitime Frage, ich meine, du bist jetzt, kommst nächstes Jahr, nee, doch, du bist jetzt 19, bist du nächstes Jahr in der U23, ja, genau. Das wird ja ein Bereich oder ist ja ein Bereich, der zunehmend jetzt, also es ist jetzt schon spannend und extrem gut, aber es wird ja immer interessanter, weil man natürlich im U23-Bereich auch dann noch mehr gegen ältere Athletinnen antritt, irgendwann ja dann vielleicht auch bei deutschen Meisterschaften aktiven startet und so weiter. Wie ist, und ich meine die Zeiten, mit 15,50 bist du ja wahrscheinlich in der deutschen Bestenliste auch bei den aktiven, keine Ahnung, müsste ich jetzt lügen, ich habe nicht reingeguckt, aber Top 8 wahrscheinlich? Okay, Zehnte, aber okay. Ja, hab ich jetzt nicht schlecht geschätzt. Also so aus dem Bauch raus, das ist ja schon krass für dein noch vergleichsweise junges Alter. Gibt es denn da schon Partner, Sponsoren, die vielleicht schon Kontakt irgendwie aufgenommen haben? Weil ich meine, so viele U20 Vize-Europameister und Europameisterinnen haben wir jetzt ja nicht unbedingt. Also.
Ja, also ich werde ja von Essex gesponsert.
Okay.
Zusätzlich habe ich einen Vertrag mit meinem Optiker, das halt auch ganz praktisch ist, weil ich dann so Kontaktlinsen habe, die ich eben nachts tragen kann und tagsüber sehe, für mich sehr erleichternd ist.
Kann ich total nachvollziehen. Ich hatte auch lange Kontaktlinsen und das ist teilweise schon, ja. Vor allem, wenn man länger unterwegs ist, je nachdem, wo man hinreist und du keine Ersatz mitnimmst oder dabei hast oder keine Ahnung, dann ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger oder unangenehmer. Also ich fand gerade so Kenia war ich danach nicht unglücklich, als dann irgendwann die Augen gelasert waren, muss ich sagen.
Ja.
Und jetzt schlagen wir nahtlos einen Bogen von Luzern, wo du ja auch nochmal sehr schnell gelaufen bist, in das von Ralf schon angesprochene Tiefe geläuft, denn du bist in Pforzheim am vergangenen Wochenende Cross gelaufen. Pforzheim gehört wahrscheinlich immer noch zum deutschen Cross Cup, sofern es den noch gibt. Und ist meistens da das Auftaktrennen und ja auch eine wichtige Standortbestimmung Richtung Cross-EM-Quali. Ich glaube, für die U20 ist es eigentlich schon auch nur das eine Rennen oder, also bei den Männern war es früher so oder im aktiven Bereich, dass die mehrere Rennen zusammen bewertet haben häufig auch, aber ich glaube, für die U20 war ja Pforzheim so mehr oder weniger Ausscheidungsrennen schon für die Cross-EM, oder?
Also in Pforzheim die ersten zwei Deutschen qualifizieren sich und dann bei den Deutschen sind es, glaube ich, die ersten drei oder so. Genau, das heißt, die ersten zwei in Pforzheim sind eben sicher qualifiziert.
Und Brüssel ist ja dann traditionell, nehme ich mal, am 1. Dezember-Wochenende.
Ich glaube irgendwie oder? Irgendwas 10., 12. Dezember.
Ah, okay, sogar eine Woche später. Okay. Also, und du hast aber trotzdem vor, du rennst jetzt noch ein paar Läufe wahrscheinlich bis zur Cross-EM oder ist der Fokus jetzt voll aufs Training gerichtet?
Also ich laufe in Perl noch die deutschen Meisterschaften im Cross und dann kommt die Cross-EM, weil man muss ja auch ein bisschen spezifisch irgendwie wettkampfnahe Sachen üben und deswegen passt ja die Cross-DM dann eigentlich perfekt rein.
Du bist aber auch so ein kleiner Liebhaber von Cross, ne? So ein bisschen hoch, runter, hier mal ein Hindernis, da mal ein Strohballen, das passt dir schon ganz gut, oder?
Ja, also ich finde es eigentlich ganz witzig, weil das ist mal was anderes, ist Abwechslung und ich meine, die Bedingungen sind ja für alle die gleichen. Das heißt, man ist logischerweise langsamer als auf der Bahn oder so, aber jeder hat ja die Bremsfaktoren, sag ich jetzt mal, wie ein Hindernis oder den Matsch und Cross kann halt auch richtig hart werden, wenn es richtig matschig ist und irgendwie mag ich das.
Und was ich nicht wusste, sorry Philipp, noch ganz kurz zu dem Rennen in Pforzheim, warum seid ihr da mit der männlichen Klasse zusammengestartet? Weil das ist ja schon von der Körperlichkeit her schon ein Unterschied, vor allen Dingen beim Start, ja?
Das wäre genau meine Frage gewesen, weil das habe ich auch in dem Interview auf leichtathletik.de gelesen, was mich etwas überrascht hatte. Ich wusste nicht, dass das neuerdings als gemischtes Rennen gestartet wird irgendwie.
Doch, also letztes Jahr sind die U20-Mädchen mit den U18-Jungs gelaufen und das muss ich sagen, fand ich eigentlich top.
Okay.
Und hatte auch dieses Jahr als Ziel, mal schauen, wie weit vorne ich dann bei den Jungs mitlaufen kann. bei den U18, die sind ja jünger. Dann hieß es kurz vorher, habe ich dann gesehen, oh, U20-Mädchen läuft jetzt mit U20-Jungs zusammen. Okay, mal schauen, wie weit vorne es da reicht, wird bestimmt rangelig. Und es war auch so, also ich kam ja am Start überhaupt nicht weg, aber andererseits habe ich dann gesehen, okay, das ist sicher jetzt ein gutes Training, weil bei der Cross-EM werden auch alle Ellenbogen wahrscheinlich einsetzen und ein bisschen stumpen. Und das muss man ja auch lernen und gewohnt sein. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt nicht negative Auswirkungen hatte.
Ja, aber du hast dich in die erste Reihe gestellt, oder?
Ja,
aber ich war dann ja, ich mag das. Ich mag das. Man sieht das an diesen Bildern, ja, dass du da gerne sein möchtest. Ne, du bist da nicht, weil du da zufällig hingeraten bist, sondern du möchtest da gerne sein da vorne.
Ne? Logisch. So ist ja auch richtig, dass man direkt mal freie Sicht hat, wo es dann losgeht. Cross-EM. Nee, mal, das muss ich überlegen. Jahrgang, nee, genau, das, was ich den Connect hatte. Was sind die großen Ziele für nächstes Jahr? Das hatte ich mir noch notiert. Was für ein Jahrgang bist du? Bist du gerade oder ungerade? Weil ich bin ein ungerader Jahrgang und dann hatte man ja immer in der U23 zweimal die Möglichkeit, EMs zu machen beispielsweise. Die geraden Jahrgänge ja leider meistens nur in diesem Mitteljahr, richtig?
Ja, ich habe es nur im Mitteljahr. Ich bin 2004.
Also. Okay, genau. Ja, das ist dann so ein bisschen. Was ist dann das große Ziel für nächstes Jahr im Sommer? Weil ich meine, jetzt bist du ja natürlich, also Cross-EM ist natürlich an sich auch ein cooles Ziel und ich fand es immer super, dass es eine Cross-EM, dass es die eben gibt, um so ein bisschen auch die Saison oder den Saisonaufbau so ein bisschen in so Häppchen zu teilen. Da hast du ein bisschen Cross-EM, du kannst vielleicht ein bisschen Halle machen und dann ist ja schon irgendwann, geht es langsam im Frühjahr los Richtung Bahn. Was ist für dich nächstes Jahr, ich meine, sicherlich zu versuchen, die Bestzeiten weiter zu verbessern, aber sonst irgendwie schon mal ein bisschen bei deutschen aktiven Meisterschaften mitlaufen, die großen ärgern oder?
Ja, also das ist mein Plan. Also bei den aktiven Deutschen und die deutschen U23, die sind eine Woche auseinander und darauf werde ich auf jeden Fall meinen Höhepunkt legen. Genau, weil internationale Starts in der U23, hast du ja gesagt, gibt's nicht wirklich. Mhm. Ist ein bisschen schade, aber.
Es gab früher noch so einen Länderkampf, weiß aber nicht, ob es den noch gibt, der war immer im August, glaube ich. Das war Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen, glaube ich, oder sowas. Da haben wir auch mal im Olympiastadion sogar so einen Wettkampf gehabt, vor der WM damals 2009, so als quasi Test für die WM. Das ist aber natürlich relativ klein, aber das war zumindest einmal eine Möglichkeit, dass man im Sommer auch nochmal irgendwie das Nationaltrikot anziehen konnte. Gibt es sowas noch oder ist sowas auch eingeschlafen?
Also ich weiß nichts davon, dass es nächstes Jahr sowas gibt, aber kann schon sein. Muss nichts heißen, dass ich davon nichts weiß. Ich glaube, man wird dann davon noch erfahren und dann könnte man ja immer noch ein bisschen die Saisonplanung ändern, weil jetzt ist ja erstmal Gross und dann eine kurze Hallensaison, um Schnelligkeit zu kriegen und dann hat man ja noch ein bisschen Zeit, um letztendlich genau zu beurteilen, wo jetzt der Fokus drauf liegt. Aber eigentlich war U23 DM und deutsche Aktive geplant.
Du bist ja jetzt genau an dem Punkt, den wir hier schon häufiger besprochen haben, nämlich erfolgreich im Juniorenbereich, im U-Bereich, international erfolgreich. Und was dann? Ja, wie geht's dann weiter? Ja, wo ist dann der Anschluss? Ja, wie ist es mit dem Kader? Wie ist es mit einer Ausbildung? Ja, wir haben schon gehört, okay, Abitur hast du gemacht, da müssen wir gleich auch noch mal drauf kommen, vor allem auf die Fächer. Jetzt steht Studium an. Ja, oft stehen dann ja die großen Veränderungen halt auch im Leben an. Ja, du sagst, okay, du bist noch zu Hause. Ja, muss man dann irgendwo hinziehen? Lockt vielleicht die USA? Also sind viele Fragen, die ja jetzt das Leben dann verändern. Ja, wie gehst du damit um?
Also ich glaube, ich sehe die Sache ganz locker, weil ich glaube, es kommt, wie es kommt. Ich habe jetzt angefangen zu studieren. In Stuttgart eben und das passt eigentlich optimal, deswegen muss ich sagen, freue ich mich eigentlich auch ein bisschen auf die Veränderungen, weil ich glaube, dass die auch positive Sachen bringen können und ich denke, da muss jeder auch für sich entscheiden, was für richtig ist und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich eben in Stuttgart anfange und das Ganze erstmal den Fokus aber mehr aufs Laufen lege und genau.
Und dann musst du noch sagen, welches Fach, weil du hattest, glaube ich, Mathe und Chemie im Abi, ne?
Also ich hatte Mathe, Physik und Chemie im Abi und studiere jetzt Mathe, Physik auf Lehramt.
Also krasser Respekt, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall das meine Todesfächer-Kombi gewesen. Also in allen Belangen hätte ich beides abwählen können, wäre beides weg gewesen. Aber es war bei mir die Wahl zwischen Pest und Cholera bei Physik und Chemie damals. krass, okay. Und auf Lehramt, der ist sehr cool.
Also naturwissenschaftlich orientierter Mensch. Was fasziniert dich daran? Und das mit den Zahlen ist ja das eine. Musst du auch alle Zeiten im Blick haben oder ist das jetzt nicht so auf den Laufsport übertragen, dass du jetzt jede Zeit im Kopf hast oder jede Zwischenzeit oder jedes Tempo dir ausrechnen kannst und so weiter?
Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich, also was mich fasziniert, ist einfach, dass man so generell einfach drüber nachdenken kann und dann irgendwann drauf kommt und sich dann so total freut, dass man irgendeine komplexes Sache gelöst hat. Man versteht Zusammenhänge in der Natur und ich finde, man kann beim Laufen optimal über Mathe- und Physikthemen nachdenken. Deswegen passt es für mich eigentlich ziemlich gut und ja, irgendwie so, ich glaube, dass Was war nochmal die andere Frage?
Mit den Zahlen, ja. Ob du die Zahlen dann halt auch alle so im Kopf hast. Also sofort weißt, okay, wenn ich das laufen will, muss ich diesen Kilometerschnitt laufen und keine Ahnung, Pulsraten auswendig kennen und so weiter.
Also sowas kann ich überhaupt nicht. Also ich verzähle mich auch sehr gerne, wenn wir jetzt zum Beispiel Sprünge machen, dann verzähle ich mich gerne. oder auch bei Sprints muss ich immer andere Leute fragen, wie viele wir jetzt haben, weil da verzähle ich mich sehr gerne. Also das passt da nicht so zu meinem Mathe- und Physik-Interesse eigentlich. Deswegen, ja, aber und Zeiten, also ich muss sagen, ich rechne mir oft während dem Laufen dann schon aus, zum Beispiel, wie viel Prozent oder im Bruch, wie viel. Ich habe jetzt 3/4 von den Tempoläufen. Ich habe auch durchs Laufen, glaube ich, erst richtig Bruchrechnen gelernt.
Das ist ein interessanter Ansatz. Den solltest du mal als Kurs oder als Tutorial verfolgen.
Ja.
Bruchrechnen durch Laufen. Mit Kira Weiß.
Ja, genau.
Ich seh das YouTube-Video schon vor mir.
Sehen wir dann. Nee, aber also ich glaube, also so manchmal während Wettkämpfen oder so rechne ich dann auch einfach noch aus, wie schnell das jetzt, also wenn ich auf die Zeit gucke, dann schaue ich, okay, ich bin jetzt eine 1,15 die Runde gerannt, dann rechne ich es halt schnell mal aus, aber ich glaube, das macht wahrscheinlich fast jeder, dass man während dem Lauf einfach mal kurz überschlägt, was könnte das denn jetzt für eine Zeit am Ende sein, wenn es jetzt nicht in der Nähe von der Marschtabelle ist oder man sich noch keine gemacht hat, deswegen, ja.
Das stimmt tatsächlich, also ich, da fallen mir direkt auch verschiedene Anekdoten an. Ich finde beim Marathon oder beim Straßenlaufen irgendwann gar nicht mehr, weil das ist einfach so die Vielzahl der Kilometer. Also dann, ja, weißt du natürlich, okay, ob ich jetzt einen Kilometer in 3,10 oder 3,5 renne oder in 3,0 oder so, das ändert jetzt im Gesamtergebnis nicht mehr so viel. Aber natürlich bei den kürzeren Strecken auf der Bahn, da war das ja schon so, dass du diese Zwischenzeiten, Durchgangszeiten hochgerechnet hast. Da gibt es natürlich auch dann so, ich sage jetzt mal so Größenordnung. Bei mir früher, wenn du jetzt gesagt hast, okay, du willst irgendwie 13,30 laufen, Beispiel 5000, das ist ja 2,42 auf dem Kilometer, dann wusstest du natürlich, okay, wenn du halt irgendwie 8,10 durchgehst, dann ist halt schon zu langsam, musst du ja 8,06 und dann rechnest du hoch, was müsste ich jetzt den nächsten oder den übernächsten Kilometer laufen oder als ich damals in Ringsburg 2,18 die 10.000 Meter, relativ überraschend, die 10.000 Meter Quali noch nach dem Frühjahrsmarathon hier gelaufen bin, da war es dann auch so, das war ja ein kleines Sportfest, was unser Verein organisiert hatte und ein paar Teamkollegen haben Tempo gemacht und dann waren noch ein paar Athleten von anderen Vereinen halt da, die auch nochmal gucken wollten, wie schnell man da laufen kann. Und ich weiß noch genau, und das war ja eigentlich dann der Beginn von den ganzen Problemen mit DLV, aber ich weiß noch ganz genau, ich bin durchgegangen, letzter Kilometer, wir hatten da 2 Uhren und da stand 26.00 und da dachte ich mir so, ey, geil, wenn ich jetzt noch irgendwie 2,45 in den letzten Kilometer laufe, habe ich EM-Norm und ich wusste, ich glaube, die drittschnellste Zeit war so 2,43 oder sowas. Ja, bin ich halt 2,40 noch gelaufen und dann war das eigentlich der Anfang von sehr vielen Problemen auf jeden Fall. Aber deswegen,
das sollte eigentlich ja der Anfang von Chancen sein, nicht von Problemen, wenn man ja, so läuft, oder?
Dachte ich unmittelbar schon, aber mir war nicht klar, dass Nominierungsrichtlinien auf dem Papier sind und alles andere so gemacht wird, wie man das sonst möchte. Aber anyway, deswegen ist mir das sehr in Erinnerung geblieben, dass man dann oft solche Momente hat, wo ich mich heute, das ist jetzt schon zig Jahre her, dran erinnere, wo du sagst, genau bei Kilometer 9 war, weil es halt auch zufällig dann 26.00 war, war die Zeit da drauf und dann fängst du im Kopf an zu rechnen, ja, kann ich das noch schaffen, sind 2,40, hast das noch in den Beinen irgendwie den letzten Kilometer und ja, dann rechnet man halt von Runde zu Runde so.
Ist so, ne? Ja. Sag mal, und wir haben jetzt ja in den letzten Wochen auch viel diskutiert. In der Szene wird ja sehr heftig diskutiert über Kader, über Perspektiven, über Leute, die gestrichen werden aus Kadern und so weiter. War ja im Laufbereich halt auch eine Menge Diskussion. Du bist ja als Nachwuchsläuferin in der Klasse, ich sag mal, selbstverständlich in einem Kader drin. Wie erlebst du das so, die Unterstützung da in deiner Altersklasse? Und wie erlebst du die Diskussion um die Leute, die rausfliegen aus dem Kader? Vielleicht kennst du ja auch welche.
Ja, also ich muss sagen, ich finde, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich habe jetzt bisher auch, ich bin ja jetzt neu im Perspektivkader, habe bisher nur eine E-Mail erhalten, dass ich im Perspektivkader bin und noch keine weiteren Dokumente. Wir haben eine Videokonferenz mit der Bundestrainerin gemacht, wo dann vorgestellt wurde, was es vielleicht für Möglichkeiten gibt. Allerdings muss ich sagen, sind die jetzt für mich nicht 100% ansprechend, dass ich jetzt nicht unbedingt viel damit anfangen kann, mit den Möglichkeiten, die es jetzt für mich gäbe. Beispielsweise gibt es ja Athleten, die irgendwo ins Trainingslager gehen, da könnte man eventuell mitgehen, aber wenn das halt vom Tempo überhaupt nicht passt, dann brauche ich nicht nach Afrika gehen und stehe alleine da, weil ich viel zu langsam bin. Deswegen, also solche Sachen bringen mir dann eigentlich jetzt nichts. Deswegen ist es jetzt aber auf jeden Fall, also bin ich mal gespannt, was jetzt noch für Dokumente vom Perspektivkader kommen, da sollen jetzt auf jeden Fall noch Dokumente jetzt demnächst kommen. Ich muss sagen, ich finde es krass, wie viele rausgeflogen sind und wie wenige nur noch im Kader sind. Und frag mich, will man damit wirklich internationale Erfolge erzielen, wenn man so wenige Menschen im Kader hat und so wenige unterstützt. Weil vor allem für viele Nachwuchssportler ist es, denke ich, so relevant, dass sie in einem Kader sind, weil sie eben gar keine finanzielle Unterstützung sonst bekommen oder gar keine Unterstützung in irgendeiner Form. Und dann ist halt auch die Frage, was machen die Leute nach der Schule? Wie kriegen die das mit dem Studium hin? Und wenn da halt keine Unterstützung da ist, weil sie keinen Kaderstatus mehr haben. Ich meine, ein Kaderstatus hilft einem schon in vielen Fällen auch zu argumentieren, bei der Uni oder sonst in anderen Bereichen, um ein bisschen Erleichterung vielleicht zu kriegen. Und dann ist es, finde ich, sehr schade, wenn so viele rausfliegen, weil man damit, würde ich sagen, viele Talente oder erfolgreiche Sportler, die vielleicht wirklich eine Zukunft haben, eigentlich zerstört.
Nochmal, in deinem Bereich sind auch nur so wenige Leute, also in deinem Laufbereich, ich habe das jetzt gar nicht genau auf dem Schirm, wer in dem Perspektivkader im Laufen weiblich noch drin ist.
Ja, also es sind schon ein paar, aber mich hat es auch überrascht, wie viele rausgeflogen sind. Okay. Also es gibt welche, die international gestartet sind dieses Jahr, die nicht mehr im Perspektivkader, also die davor im Perspektivkader sind, die jetzt rausgeflogen sind und sogar in gar keinem Kader mehr drin sind, also keinem Bundeskader. Da denke ich mir halt, es ist schon irgendwie schwierig dann für die Athleten irgendwie sich weiterzuentwickeln, wenn es halt, also klar, man braucht nicht unbedingt in einem Kader zu sein, um Leistung zu bringen, aber es hilft eben den Sportlern und deswegen, ja, finde ich sehr schade, wenn so viele rausfliegen.
Total, also neben dem genannten Aspekt mit finanzieller Förderung, das ist ja also total ein offensichtliches Thema. Ich meine, hängt sehr stark, glaube ich, davon ab, aus was von einem Elternhaus man vielleicht kommt, wie da die Situation ist, je nachdem, wie viele Geschwister man vielleicht auch hat, können die dann noch Leistungssport unterstützen, zeitlich, monetär, all diese Dinge. Der andere Aspekt ist, wie du sagst, je weiter man kommt, Schule war das teilweise schon relevant, aber spätestens im Studium hilft es natürlich schon manchmal zu sagen, dass man eben Bundeskaderathlet ist und wenn man diesen Claim, das ist zwar irgendwie ja, schwierig, weil am Ende des Tages hängt es ja eher von der vom sportlichen Profil ab, aber oftmals ist es halt so, dass dann, wenn du sagst, du bist im Bundeskader, das noch ein gewisses Gewicht hat, um manche Dinge in gewisser Weise argumentieren zu können, das ist wichtig und natürlich auch ganz ganz banal so Dinge, ich meine, du kommst aus, weiß nicht, ob das jetzt realistisch ist, roundabout aus der Gegend von Gerling, ich weiß nicht, aber OSP ist zumindest in Stuttgart, ob das jetzt abbildbar ist, dass du da regelmäßig dort bist, weiß ich nicht, aber zumindest hätte man da natürlich auch den Zugang, dass man kostenlos Physiotherapie bekommen kann und andere Serviceleistungen, die an einem Olympiastützpunkt angeboten werden. Weiß nicht, ob zum Beispiel in deine Entscheidung mit dem Studium eingeflossen ist, ob du da mit einem Laufbahnberater dort mal gesprochen hattest. Das wird ja auch angeboten, dass man quasi zumindest, sagen wir mal, in der Endphase der Schule dort mal einen Termin machen kann. Kann man sagen, hey, ich möchte das oder das und ich möchte aber weiter Leistungssport machen. Dann versuchen die natürlich auch mal gewisse Szenarien aufzuzeigen, sage ich jetzt mal. Und ja, also es sind natürlich oft die von uns angesprochenen monetären Aspekte, die natürlich auch wichtig sind, ganz klar, aber auch andere Sachen, die damit zusammenhängen, die das Leben für diejenigen, die das jetzt halt, die da nicht mehr Teil von sind, auf jeden Fall nicht leichter machen, ganz im Gegenteil. Es gab ja ein paar durchaus prominentere Namen, die sich da auch jetzt öffentlich mal dazu geäußert haben. Ich glaube, Jens Mergenthaler war dabei, Marius Probst, weiß nicht, ob ich jetzt jemanden unterschlagen habe, aber die das...
Max Torwart als Athletensprecher ist
natürlich
ja
auch, als Athletensprecher,
auch nicht mehr im Kader drin. Ja. Mhm.
Ja, genau, richtig, den nicht zu vergessen. Das sind ja alles, also Leute, also gerade, ich glaube, auch bei Jens oder bei Marius, also die waren beide eine super Saison, glaube ich, gemacht. Ne? Also, und dann ist halt immer die Frage... Und auch das Signal nach außen, ein Jahr vor einem Olympiajahr, dann solche Athleten, die da ja auch schon lange auf einem echt hohen Niveau unterwegs sind, zu sagen, nee, danke, das war's. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Art und Weise, wie es mitgeteilt wurde, so war wie bei mir, dass du irgendwann einfach eine E-Mail bekommst oder einen Brief, ja, ciao, nach 10 Jahren oder sowas. Da denkst du dann halt auch, okay, alles klar, Leute, danke für nichts. Und deswegen, ja, es ist halt gerade problematisch, glaube ich, für viele. Ich bin, also erstmal gut, dass natürlich Leute wie Kira logischerweise erstmal aus den U-Bereichen da mitgenommen werden. Aber am Ende des Tages ist es halt so, die mitzunehmen, das ist ja schon mal, also das ist ja mal die Basis, dass man überhaupt noch jemanden hat, der auf so einem Level Sport macht. Wichtig ist halt, was dann jetzt anschließend in den nächsten Jahren passiert, auch oder an Unterstützung zu kommen gelassen wird. Und ich weiß jetzt gar nicht, das zeigt ja, wie gut ich mich auf die Folge vorbereitet habe. Nein, aber wie ist denn die Bundestrainer-Situation? Wer ist denn überhaupt gerade deine Bundestrainerin? Weil da muss ich mich selber wieder in Schutz nehmen. Das hat ja auch in der letzten Zeit, also da haben ja Posten vom hier da, also die wurden ja ausgetauscht wie sonst noch was. Da ist man
einfach schon, nicht mehr. War schon bei uns im Podcast.
Katrin Dörre-Heinig? Nee, stimmt, Wolfgang war bei uns. Wer war bei uns im Podcast? Der
fängt mit I an und geht mit B weiter.
Okay, sorry, bei 187 Folgen bin ich jetzt vielleicht nicht ganz so...
Ja, das ist, also ihr müsst alle Folgen nochmal durchhören, ja, und dann kommt auch Philipp wieder drauf. Ja, Isabel Baumann ist die Bundestrainerin.
Ach was, okay, krass, aber für Langstrecke quasi, dann Langstrecke-Frauen.
Genau, ja, also für Langstrecke-Frauen, ja, ne?
Stimmt, und, hatte ich mitbekommen, ja.
Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sind in diesem Segment, also in dem du ja auch bist, also jetzt mal grob 5000 Meter, ja, sind nur noch Hanna, Lea Meyer und Konstanze Klosterhalfen im Kader, richtig? Also viel mehr können es nicht
von
sein.
Von den Erwachsenen?
Von den Erwachsenen, ja.
Ne? Das kann sein, also es sind nicht viele.
Alina? Nee,
sind,
Reh?
Ist, glaube ich, auf 10.000 und Marathon.
Ah, okay.
Ja, also die ist schon, glaube ich, auf Straße orientiert, ja. Bei Lea bin ich nicht hundertprozentig sicher, die kann natürlich auch bei 3 Hindernis sein.
Könnte auch 3 Hindernis
ja,
sein.
Ja, Olivia Gürt ja. Natürlich auch, ja, die ja bei der... WM da eine U23-Bestleistung gelaufen ist. Also das sind ja Leute, nochmal, da sind jetzt ja nicht 10, ja, das ist ja das, nee. Was du angesprochen hast, Kira, wo du sagst, okay, da fahre ich jetzt mit ins Trainingslager und kann da mitlaufen, weil Hanna hat eine Bestleistung, die ist 50 Sekunden schneller als deine. Die von Konstanze ist nochmal schneller. Mit denen kannst du nichts trainieren, ne? Dann trainierst du alleine
in Südafrika. Das ist sicherlich inspirierend oder motivierend, wenn man mit denen mal sein kann, aber dafür muss man jetzt nicht 4 Wochen nach, I don't know, Kenia oder irgendwas fahren oder Dalstrom oder so, weil in der Trainingspraxis ergeben sich da jetzt nicht so viele Schnittmengen, sage ich jetzt einfach mal, als dass es so viel Sinn machen würde zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich. Aber ja, aber es wird sehr dünn. Also das ist halt das nächste Problem, was wir auch gesagt haben. Also früher, das klingt jetzt wieder, als wäre das schon 1000 Jahre her, aber als ich damals in Kiras Alter war und dann hatten wir damals noch, das gab es jetzt, glaube ich, in Dortmund. Ich weiß nicht, warst du in Dortmund auch? Da war so ein Eröffnungslehrgang.
Ich war nicht in Dortmund, weil ich direkt danach Luzern gelaufen bin. Deswegen
okay,
war ich nicht
aber
in Dortmund.
Du wärst eingeladen gewesen wahrscheinlich, oder?
Ja, genau.
Okay, das finde ich schon mal gut. Das ist, man muss ja auch mal nicht nur kritisieren, sondern auch sagen, was gut ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das Werner Klein angeleiert hat und umgesetzt hat, weil Werner Klein, bevor er jetzt leitender Bundestrainer für den Laufbereich, für den gesamten Laufbereich geworden ist, war ja Werner Klein ganz lange auch Hindernis-Bundestrainer, bevor er dann eine Zeit lang, reden wir nicht weiter, also gab da sicherlich auch in Funktionärsebene, glaube ich, gewisse Dinge, warum er plötzlich kein Bundestrainer mehr war, aber ich fand, Werner hatte ich immer einen sehr guten Eindruck, dass er einen guten Job macht, obwohl ich jetzt nie im Hinderniskader war, und Werner war, glaube ich, auch einer der Mitinitiatoren, dass wir früher immer im Herbst so einen Eröffnungslehrgang hatten für alle Laufbereiche, also da waren dann damals immer in Saarbrücken am OSP, was auch ein cooles Areal ist und super zum Trainieren mit Halle, mit Rundbahn, mit Stadion, mit Riesenanlagen, weil ja auch viele Triathleten dort sind, Schwimmbad und Co., hatten wir eigentlich immer so ein verlängertes Wochenende, halbe Woche rum, würde ich sagen, so ein Eröffnungslehrgang, wo alle Kader waren, Mittelstrecke, Langstrecke, Hindernis, ich glaube sogar Marathon, und vor allem alle Altersstrukturen, egal ob du dann jetzt irgendwie 18, 19 warst oder wegen mir Mitte 30, das fand ich extrem cool, weil zu so einem Auftaktlehrgang war es, manchmal haben sich die Leute ja gar nicht gekannt, ne? Wenn jemand jetzt irgendwie mit 19 da reinkommt, der kennt jetzt ja nicht zwangsläufig jemanden, der schon irgendwie seit 15 Jahren Leistungssport macht, auf dem Level, aber das fand ich total motivierend, zu Beginn einer Saisonvorbereitung dort zusammenzukommen, sich auszutauschen, Ziele zu besprechen, Synergien vielleicht auch zu finden, und das ist dann halt, ja, wie es halt so ist, wenn die Leute abgesägt werden, die sowas mal gemacht haben, dann wird es einfach nicht mehr stattfinden, das war jetzt, glaube ich, wahrscheinlich 10 Jahre der Fall, und deswegen habe ich das zumindest von außen, ich war ja nicht vor Ort dabei, aber das als einen guten Schritt mal empfunden, dass man sowas versucht wiederzubeleben, einfach um ältere Athleten auch mit jüngeren Athleten zusammenzubringen und so als motivierender Kickoff vielleicht auch. Ich hoffe, dass das bleibt.
Da gab es auch eine A-Kader-Fortbildung tatsächlich in dem Kontext, wo auch kluge Menschen aus Großbritannien über Höhentraining referiert haben. Ne? Ja, ich brauche diese Studie noch. Ne? Ich will mir das nochmal durchlesen, was sie da machen. Ne?
Absolut.
Wie ist denn jetzt so der Plan im nächsten Jahr? Ja, Höhenkette, ja, nein, vielleicht. Apartment in St. Moritz kaufen von dieser riesen Kaderunterstützung.
mein Plan ist eigentlich, dass ich jetzt erstmal hier im Winter gut durchtrainiere und dann im Mai, Juni will ich nach St. Moritz gehen mit meinem Verein. Und dort dann eben nochmal in die Höhe und genau.
Das entsprechend vorbereiten.
Habe ich ja letztes Jahr auch um die Zeit gemacht und es ist ganz gut gegangen, deswegen.
Das kann man sagen, ja. Sag mal, weil du ja Stuttgart gesagt hast, der VfB, ja, die sind ja nicht nur im Fußball eine Größe, sondern die haben jetzt auch richtig akquiriert, ja. Leo Neugebauer ist ja von der LG Leinfelden Echterdingen, da wisst ihr viel besser, wie die Vereine heißen und wo die liegen, als ich. Gewechselt zum VfB, ne? Also der ist ja eigentlich noch in Austin, da an der Uni. Aber für die Olympiasaison ist er jetzt schon mal zum VfB Stuttgart gewechselt. Wie viele Anfragen hast du gekriegt von großen Fallen?
Ehrlich gesagt keine.
Was? Was ist da los? Also,
was ist da los?
Ich habe gedacht, da stehen schon 10 Schlange, die sagen, hey, komm zu uns zum Studieren und wir zahlen dir im Monat XY oder keine Ahnung. Echt?
Also
okay,
ich weiß nicht, ob es an mir vorbeigegangen ist oder ich habe nichts bekommen.
Es hat dein Management für dich abgefischt.
Nee, also erstmal scheinst du ja da ein sehr gutes Umfeld zu haben und vor allen Dingen auch ein Trainer, der weiß, was er tut. Das ist ja das Entscheidende. Das heißt ja nicht, dass man als Athletin nicht in einem anderen Trikot starten könnte und dennoch in seiner Heimat bleiben könnte und den Trainer behalten könnte.
Wobei ich es immer sympathisch finde, wenn man tatsächlich das so aus so einem, wenn man so ein Eigengewächs ist von einem Verein, ich habe es zumindest mal für 10 Jahre beim VfL Sindelfingen geschafft, bei mir war dann damals der Umbruch, auch durch Studium letztlich, aber weil ich damals nicht so die Möglichkeit gesehen hatte, wie ich es gut unter einen Hut bringen kann. Deswegen bin ich ja dann für die nächsten 10 oder 12 Jahre nach Regensburg. Aber ich finde es eigentlich gut, wenn man da als Eigengewächs lokal verwurzelt bleiben kann, wenn man die Möglichkeiten hat. Punkt 1, Trainer, den du ja ganz offensichtlich hast und der weiß, was er macht und tut. Das ist ja auch manchmal ein limitierender Faktor. Das meine ich gar nicht despektierlich, aber natürlich, wenn jemand als Trainer, da kann der auch ein Händchen dafür haben, junge Talente zu motivieren, mitzubringen, aber vielleicht dann für den weiteren leistungssportlichen Top-Bereich nicht so die Erfahrung hat, dann ist das ja natürlich auch
manchmal auch keine Zeit, ne?
Und auch die Zeit natürlich.
Auch zeitlich eine andere
umso besser, dass das ja da so ist, weil dein Coach ist ja auch schon selber sehr ordentlich gelaufen. Und wenn man natürlich dann diese Möglichkeit hat, vielleicht mit lokalen Partnern und mit der Uni, weiß ich jetzt nicht, wie sich das weiterentwickeln wird, aber dass man da auf einer guten Ebene zusammenarbeiten kann, die dann ein gewisses Verständnis auch mitbringen, dann ist das natürlich auch, finde ich, ein sehr sympathisches und cooles Szenario.
Ja. Ja, vor allem passt es ganz gut. Da, wo ich jetzt studiere, in Vaihingen, das liegt eigentlich direkt neben Gerlingen auch. Das heißt, ich komme da sehr schnell hin und habe auch in Vaihingen auch mal den Wald, wenn ich mal woanders laufen will. Das ist halt eigentlich optimal.
Voll.
Ja, das klingt doch so, ne? Und vielleicht noch ein kleiner Ausblick, so USA College irgendwie, ne? So wie Lea Meyer das mal gemacht hat. Könntest du dir das vorstellen, so perspektivisch? Also es muss ja nicht jetzt sein.
Ja, also ich wurde von sehr vielen angeschrieben und habe gesagt, nee, auf jeden Fall erstmal nicht, weil ich will erstmal gucken, wie weit ich hier komme. Und ich glaube, es ist auch nicht unbedingt alles vielleicht so gut, wie es verkauft wird oder nee, wie einem gesagt wird. Nee,
sicher nicht. Nee.
Auf jeden Fall
nicht. Ich denke zum Beispiel im Punkt medizinische Versorgung könnte es sein, dass wir hier in Deutschland doch eine bessere haben. Und außerdem läuft es hier gerade so gut. Ich komme hier gut zurecht, mir macht's Spaß. Warum soll ich am System jetzt was verändern?
Richtig.
Sehe ich jetzt nicht ein. Ich meine, das Studium wird, glaube ich, auch nicht immer in Deutschland anerkannt oder so, habe ich mal gehört, was
das
man
ist
dort
richtig,
gemacht
ja.
hat.
Mhm. Gerade Lehramt ist, glaube ich, nicht so ohne
weiteres. Lehramt gar nicht. Da wird nichts anerkannt. Das kann ich euch sagen. Ja.
Ja, und ich weiß jetzt auch nicht, also wie viel mir das dann bringt. Klar, der Vorteil ist, man ist mal im Ausland, man lernt Englisch, aber man kann immer noch später ins Ausland gehen. Man hat auch genug Möglichkeiten, wenn man hier studiert, denke ich, und hier erstmal bleibt. Deswegen sehe ich es jetzt gerade nicht, nach USA zu gehen.
Ja, cool.
Ja, super. Dann würde ich sagen, Kira, löse alle naturwissenschaftlichen Probleme dieser Welt bei sehr schönen langen Läufen. Ja. Viel Spaß und Erfolg in Brüssel. Ja, ich habe die Crossstrecke in Brüssel als sehr hart, aber oft auch sehr matschig in Erinnerung. Da waren, glaube ich, schon ein paar
Veranstaltungen. Lange
kannst dich drauf freuen.
Ja, genau. Also
auf jeden Fall ein richtiger Cross, so wie er im Buche steht. Ne?
Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Erzählungen. Das war großartig, hat uns gefreut. Auch danke nochmal für die Spontanität. Wir werden natürlich unser Möglichstes tun, dass die Folge morgen früh um 5 Uhr dann für euch zu Hause wieder online ist. Und genau, wir werden in den Shownotes logischerweise, ja, wir werden dich da verlinken, dein Insta-Profil auf jeden Fall mal, wir werden die Website und
deinen Verein auch.
Wollte ich gerade sagen, von deinem Verein werden wir auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Also schaut da gerne mal vorbei, bei Kira gerne ein Abo dalassen und ansonsten, ich drücke dir natürlich auch die Daumen für alles, was noch kommt. Jetzt primär erstmal für Brüssel, wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Und euch zu Hause natürlich auch ein schönes Wochenende. Geht raus, lauft, hört unseren Podcast und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.